Nun beginnt der Vortrag. Zuerst sprechen wir über die Beziehungen zwischen buddhistischen Schulen, buddhistischen Kultivierungsmethoden, buddhistischen Qigong und buddhistischen Religionen. In der Tat ist Qigong eine Kultivierungssache auf der niedrigsten Ebene. Unsere Schule ist Qiulian Dafa. Man darf es nicht mit normalem Qigong vermischen. Wenn wir über Qigong reden, so gibt es doch sehr viele buddhistische Kultivierungsmethoden. Shakyamuni sagte, es gibt 84.000 Kultivierungsmethoden. Viele Kultivierungsmethoden sind auf verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Räumen, in verschiedenen Zuständen weiterüberliefert worden. Sie haben keine religiösen Formen angenommen und diejenigen, die sich in eine Religion umgewandelt haben, sind nur ein kleiner Teil davon. Aber diejenigen, die in einer anderen Umgebung überliefert worden sind, sind von Mund zu Mund, von Herz zu Herz und meistens nur an einen Schüler weitergegeben worden. Diejenigen, die in so großem Umfang in der menschlichen Welt verbreitet worden sind, sind relativ wenige. Das sind nur die Religionen, die seit langer Zeit verbreitet werden. Natürlich hat es auch einige Schulen gegeben, die in verschiedenen Zeiten weitergegeben worden sind, aber nur in sehr geringem Umfang. Unser Falun Dafa ist in einer vorgeschichtlichen Kulturperiode die Haupterlösungsmethode gewesen und hat Menschen erlöst. Aber in dieser menschlichen Kulturperiode ist es noch nie verbreitet worden. Das ist die erste Veröffentlichung. Es ist herausgebracht worden, um es an die Menschen weiterzugeben. Das heißt, wir sind auch eine von den 84.000 buddhistischen Kultivierungsschulen. Aber Kultivierungsschule ist nicht gleich Religion. Da die Religionen eine religiöse Form benutzen, bezeichnen sie sich als Religion. Ihr sollt beim Praktizieren inklusive des Qigong und bei der Verwendung solcher Fachbegriffe keinesfalls die Religion, den Buddhismus und das buddhistische Qigong vermischen. Daoistisches Qigong ist auch nicht gleich Daoismus. Unter den daoistischen Kultivierungsmethoden haben der Daoismus und die volkstümlichen daoistischen Kultivierungsmethoden zwar sehr viele Ähnlichkeiten, aber sie sind auch nicht dasselbe. Aus der Religion sind zwar einige Methoden überliefert worden, sie entsprechen aber nicht mehr der ursprünglichen Religion. Wir sollen diese Dinge unbedingt auseinanderhalten. Sobald du über das buddhistische Qigong redest, denkt manche sofort an die buddhistische Religion. Mancher findet, dass er sehr viel über die buddhistische Religion weiß und spricht pausenlos über die Dinge der buddhistischen Religion. Ich sage dir, was du weißt, sind nur die Dinge der buddhistischen Religion. Das ist zu weit davon entfernt. Von der Terminologie und der Bezeichnung her sind das nur die Dinge aus dem von Indien überlieferten Buddhismus. Dieses endlose Dafa, Buddhafa, ist sehr, sehr groß. Der Buddhismus kann es nicht umfassen. Diesen Punkt habe ich euch genau erklärt. Man darf das nicht in einen Topf werfen. Unser Falun Dafa ist ein Teil des Buddhafa. Es ist der Teil des Buddhafa, der nicht zum Buddhismus gehört. So oder so wissen wir alle, dass sich die Dinge, die wir erklären, auf sehr hoher Ebene befinden. Was ich erkläre, umfasst Dinge von verschiedenen Ebenen. Deswegen, egal auf welcher Ebene du dich befindest, wenn du zuschaust und zuhörst, wirst du immer ein eigenes Verständnis dafür haben. Nachdem du dich erhöht hast und noch einmal liest oder zuschaust, wirst du wieder neue Erkenntnisse haben, auch wenn du dieses Buch liest. Wenn du es einmal liest, sieht es so aus. Wenn du es nochmal liest, sieht es anders aus. Denn wenn du es noch einmal durchliest, bedeutet das auch, dass du dich erneut erhöhst. Deswegen sollst du buddhistische Religionen, buddhistische Kultivierungsmethoden und Qigong nicht in einen Topf werfen. Manche Laienbrüder ziehen sogar unsere Kursteilnehmer in die Tempel, um sie dort zu bekehren. Sobald sie hören, dass wir buddhistische Qigong praktizieren, ziehen sie unsere Kursteilnehmer in die Tempel, um sie zu bekehren. Wer solche Dinge tut, sabotiert unsere Falun Dafa-Schule und jene buddhistische Religionsschule. Da unsere Kursteilnehmer wissen, dass Falun Dafa sehr gut ist, können sie es auch nicht loslassen. Obwohl ihnen nicht klar ist, warum das so ist, werden sie, wenn sie einerseits Falun Gong praktizieren, andererseits jene Dinge überhaupt nichts bekommen. Du hast diesen Kursteilnehmer um eine gute Chance gebracht. Gleichzeitig sabotierst du einige Schulen. Auch in buddhistischen Schulen spricht man von keine zweite Schule. Man muss sich unbedingt auf eine Schule konzentrieren, sonst wirst du gar nichts bekommen. Verschiedene Schulen der buddhistischen Religionen darf man auch nicht zusammenmischen. Wenn du die Reines-Land-Schule lernst, dann die Reines-Land-Schule. Wenn du den Zen-Buddhismus lernst, dann eben Zen-Buddhismus. Wenn du Tantrismus lernst, dann eben nur Tantrismus. Man darf überhaupt nichts vermischen. Sobald du sie vermischt, ist es aus. Warum lesen Mönche heutzutage alles? In der Endzeit des Dharma sind auch die Mönche durcheinander. Sie wissen gar nicht mehr, was was ist. Deswegen lesen sie auch alle Bücher. Sogar die Sutras der Königin Mutter werden in die Tempel gebracht. So etwas. Sind das die Dinge, über die Buddha Shakyamuni damals gesprochen hat? Jetzt schreiben einige Mönche Bücher. Sie beurteilen darin das Dharma von Shakyamuni. Das ist Sabotage seines Dharma. Sie wissen das aber nicht und meinen, dass das eine gute Sache wäre. Die Sutras funktionieren jetzt nicht mehr, weil sie schon sehr durcheinander gebracht worden sind. Natürlich ist es auch sehr schwer, das Originale beizubehalten. Ich habe gesehen, dass es durch die Überlieferung zu starken Veränderungen gekommen ist. Wenn wir jetzt über buddhistische Religionen sprechen, geben wir euch nebenbei einen Überblick. Da viele Leute nicht wissen, wie die Situation gewesen ist, erklären wir das ganz einfach. Der Buddhismus wurde vor 2500 Jahren im alten Indien von Shakyamuni gegründet. Gegründet ist der Begriff, den Menschen verstehen können. Im Buddhismus spricht man von der Erleuchtung. Was bedeutet das? Als er durch bittere Kultivierung zur Erleuchtung kam, wurde sein Gedächtnis ganz geöffnet, ganz befreit. Er erinnerte sich, was er früher kultiviert hatte, eben sein eigenes Dharma. Das nahm er dann, um die Menschen zu erlösen. Da ich so viel erklärt habe, spreche ich nebenbei noch über eine weitere Sache. Jetzt werden in der Gesellschaft sehr viele Qigong verbreitet. Dieses Qigong schreibt etwas zusammen, jenes Qigong stellt etwas zusammen und sie pfuschen alles willkürlich zusammen. Dadurch verursachen sie einen sehr chaotischen Zustand. Ich sage euch, eigentlich ist das nur durch dieses nach Ruhm und Reichtum strebende Herz zustande gekommen. Wegen des Strebens nach Ruhm und Reichtum schadet man anderen und sich selbst. Ich habe ja schon erklärt, jede Schule ist über einen langen Zeitraum überliefert worden. Und in dieser Schule haben sich unzählige Erleuchtete herauskultiviert. Das ist eine sehr wissenschaftliche Sache. Denkt mal nach. In dieser vorgeschichtlichen Kultur gibt es nicht nur eine Periode. So eine uralte Sache. Aus diesen überlieferten Dingen haben sich so viele Erleuchtete herauskultiviert. Keiner würde jemals wagen, die Dinge dieser Schule zu verändern. Alle bewahren das. Was besitzt du denn für eine Würde, dass du es wagst, sie zu berühren und zu verändern? Sabotierst du nicht die großen Erleuchteten dieser Schule? Diese Kultivierungsmethode? Diese Kultivierungsmethode zum Buddha hast du sabotiert. Das ist eine sehr ernsthafte Sache. Die Menschen wagen heutzutage alles zu machen. Diese Kultivierungsmethode ist sehr kompliziert. In anderen Räumen ist der Entwicklungsprozess sehr mysteriös. Viele meinen, dass die feinen Bestandteile im Fernseher oder in der Uhr sehr präzise sind. Aber ich sage dir, der Entwicklungsprozess ist unzählige Male präziser als so etwas. Du kannst solche Sachen überhaupt nicht mit dem menschlichen Herz, mit menschlichen Händen und mit menschlichen Gedanken erledigen. Die Kultivierung liegt bei einem selbst und die Kultivierungsenergie beim Meister. Er entwickelt das für dich. Du stellst willkürlich einige Dinge zusammen. Weißt du wirklich, was für Dinge sich in anderen Räumen entwickeln können? Diese chaotischen Dinge, schaden sie anderen nicht? In der Gesellschaft gibt es sehr viele solche Dinge. Jemand hat beispielsweise für sich selbst einen großen buddhistischen oder daoistischen Namen erfunden. Der Name klingt sehr groß, klingt sehr mysteriös und verwirrt die Menschen. Deswegen ist es für die Menschen heute sehr schwer, die aufrichtigen Schulen von den dämonischen zu unterscheiden. Solche Dinge gibt es sehr viele. Deswegen, wenn ich jetzt bis hierher erklärt habe, erwähne ich nebenbei noch folgende Sache. Nach seiner Erleuchtung hatte sich Shakyamuni an seine ursprüngliche Kultivierungsmethode erinnert und brachte sie hervor, um sie an die Menschen weiterzugeben. Nach seiner Erleuchtung fing Shakyamuni im alten Indien an, seine Kultivierungsmethode zu verbreiten und die Menschen zu erlösen und somit seine Aufgabe zu erfüllen. Als er noch lebte, gab es keine Sutras. Die Mönche mussten auch keine Sutras lesen. Sie machten täglich auch nur drei Sachen. Er leitete die Schüler an, sich im Lotussitz zu kultivieren. Das ist ein Teil, die Meditation. Shakyamunis Schule kann man mit drei Worten zusammenfassen. Egal wie viele 10.000 Schriften es gibt, so kann man sie doch mit drei Worten zusammenfassen. Gebot, Meditation und Weisheit. Das ist die Erleuchtung. Da Shakyamuni damals keine Sutras hatte, war das Einzige, das er für die heutigen Menschen hinterlassen hat, die Gebote. Er hat kein Dharma hinterlassen. Das Dharma, das Shakyamuni damals erklärte, seinen Teil vom Buddha war, davon gab es kein Buch. Was niedergeschrieben wurde, schrieben seine Nachfolger aus der Erinnerung zusammen. Deswegen wurde alles, wie beispielsweise die Umgebung und zu wem er gesprochen hat, und die Ebenen geändert. So entstanden die Sutras, die damals niedergeschrieben und überliefert worden sind. Man nennt sie Sutras. Und man nennt sie auch Dharma. Aber die Menschen haben damals viele eigene Dinge mit hineingemischt. Es waren Dinge von anderen Mönchen, deswegen waren sie auch schon nicht mehr so rein. Aber sie durften auch nur so überliefert werden, da man die Menschen damals auch nur so viel wissen lassen durfte. Deswegen wurden sie auch so überliefert. Was Shakyamuni wirklich hinterlassen hat, was von ihm selbst festgelegt worden ist, das sind die Gebote. Deswegen sprach er von Gebot, Meditation und Weisheit. Da Shakyamuni täglich die Mönche anleitete, im Lotussitz zu praktizieren, sein Dharma erklärte und die Mönche zum Betteln führte, und um möglichst viele Anhaftungen abzuschleifen, legte er keinen Wert auf materielle Dinge und Geld und führte die Mönche von ihren Familien weg. Er ließ sie nur eine Bettelschüssel haben und ließ so keine einzige Habsucht aufkommen. Zu Lebzeiten Shakyamunis gab es 8 Religionen, die in Indien verbreitet waren, inklusive dem Buddhismus. Sie hatten einen sehr großen Einfluss. Aber als das aufrichtige Pfad verbreitet wurde, wurden die anderen Religionen allmählich schwächer. Eine Religion hieß Brahmanismus, eine tief verwurzelte indische Religion. Als Shakyamuni noch lebte, war sein Dharma das aufrichtige Dharma. Deswegen wurden alle anderen schwächer. Der Brahmanismus war relativ stark. Deswegen führten sie immer einen ideologischen Kampf. Als Shakyamuni alt war, befanden sich alle Religionen in einem aussterbenden Zustand. Manche waren schon ausgestorben. Nachdem Shakyamuni ins Nirvana gegangen war, sind die originalen Dinge von Shakyamuni allmählich durch die Nachkommen auf Abwege geführt worden. Diese Abweichungen waren relativ stark. Da die späteren Mönche eigene Gefühle und Dinge, die sie auf ihrer Ebene sahen, ins Buddha mischten, gab es ein ernsthaftes Problem. Da die Mönche nicht unbedingt auf jener Ebene zur Erleuchtung kamen, konnten sie sich nur so hoch kultivieren. Noch höher schafften sie es nicht. Deshalb kamen sie zur Erleuchtung. Einer kam auf diese Ebene, einer auf diese, einer auf diese. Aber keiner erreichte die Ebene eines Tathagata. Deswegen nahmen die Mönche ihr eigenes Gefühl. Er konnte nur so hoch zur Erleuchtung kommen. Höheres sieht er nicht, glaubt auch nicht daran. Er spricht von seinem Gefühl und mischt es in das Buddha-Pfad hinein. Um etwas zu erklären, gibt mancher sogar seine Worte als die von Shakyamuni aus. Diese wurden dann als Buddha-Pfad überliefert. Das führte die Dinge von Shakyamuni langsam in die Endzeit des Dharma. Dieser Teil des Buddha-Pfad, den Shakyamuni überlieferte, kam langsam in die Endzeit des Dharma. Alles wurde von den Nachkommen verdreht. Jetzt muss ich noch über eine Sache sprechen. Kultivierung ist eine wirklich ernsthafte Sache. Wir bringen hier Menschen auf eine höhere Ebene, und die Kultivierung zu verbreiten bedeutet, die Menschen zu erlösen. Falls du dich nicht hoch kultivieren kannst, kannst du zumindest ein guter Mensch werden. Aber diese Sache ist schon sehr ernsthaft. Die Menschen zu erlösen, ist eine sehr ernsthafte Sache. Echte Kultivierung ist eine sehr ernsthafte Sache. Deswegen darf niemand die Dinge von Falun Dafa abändern, und auch niemand darf in eigenen Worten von dem Pfad sprechen, das ich überliefert habe. Das sind deine Worte. Das ist, was du erzählt hast, nicht das, was ich erklärt habe. Deswegen haben wir festgelegt, in Zukunft dürfen die Falun Gong-Schüler bei der Verbreitung nur das Video laufen lassen, mein Video laufen lassen. Dann bringt jemand die Übungen bei, das ist kein Problem. da niemand in der Lage ist, das Fa zu erklären. Was du erzählst, sind nur deine Worte. Wenn du aus dem originalen Buch vorliest, ist das kein Problem. Denn die Dinge, die ich erklärt habe, sehr viele Schüler haben schon verstanden, befinden sich auf sehr hohen Ebenen. Selbst bis zum letzten Schritt der Kultivierung üben sie immer eine anleitende Wirkung auf dich aus, da du dich auch erhöhst. Du siehst, dass es sehr einfach ist, aber der Inhalt dahinter ist sehr tief. Die Dinge, die du erzählt hast, sind aber keine solchen Dinge. Deswegen geht das so nicht. Die Dinge, egal auf welcher Ebene, sind nicht Falun Dafa. Diese Sache ist sehr wichtig. Jetzt erklären wir etwas über die Reform des Buddhismus nach der Zeit Shakyamunis. Eine Sache ist, nachdem Shakyamuni nicht mehr da war und eine gewisse Zeit vergangen war, sind einige Religionen wieder aufgekommen. Die schon schwächer gewordenen Religionen kamen wieder auf. Besonders der Brahmanismus blühte wieder auf. Damals meinte man, der Brahmanismus sei eine dämonische Religion. Deswegen gibt es innerhalb des Brahmanismus keine Stabilität. Und sie mischten die Dinge des Buddhismus mit hinein. Manche Mönche im Buddhismus nahmen auch Dinge anderer Religionen mit hinein. So verfälschten sie den Buddhismus, bis man ihn nicht mehr kennen konnte. Der Buddhismus stammt ursprünglich aus Indien, aber heutzutage gibt es ihn in Indien überhaupt nicht mehr. Heutzutage bildet der ursprüngliche Buddhismus zusammen mit anderen Religionen, die damals verbreitet waren, insbesondere mit dem Brahmanismus, die Religion, die heute in Indien sehr verbreitet ist, nämlich den Hinduismus. Sie glauben nicht mehr an Shakyamuni, ziehen sich aber immer noch wie Mönche an. Es ist immer noch die Kleidung der Mönche. Der Buddhismus tauchte später wieder in Indien auf. Das ist aber eine andere Sache. Der Zeitabstand beträgt über 1000 Jahre. Bevor der Buddhismus verschwand, gab es einige Reformen. Eine davon war, dass jemand nach den Worten von Shakyamuni verschiedene Schulen gründete. Wie beispielsweise den Tantrismus, den Zen-Buddhismus, sie gehören alle zu dieser Art. Bodhisattva Nagarjuna hat aufgrund von Shakyamunis Dharma den Tantrismus gegründet. Er wurde aus Indien über Afghanistan und Xinjiang in unser chinesisches Han-Gebiet eingeführt. In dem damaligen Chang'an, dem heutigen Xi'an. Da das damals die Blütezeit der Tang-Dynastie war, nannte man ihn Tang-Tantrismus. Er ist in unserem Staat schon völlig verschwunden. Manche Leute verbreiten heute etwas unter der Flagge des Tang-Tantrismus, das ist aber alles Betrug. Nach der Song-Dynastie war der Tang-Tantrismus vollständig ausgestorben, weil er von der chinesischen moralischen Einstellung her nicht akzeptiert wurde. Darin gibt es die Doppelkultivierung von Mann und Frau und sie führten die Frauen auf der Straße herum. Solche Sachen konnten wir Chinesen nicht akzeptieren. Deswegen haben sie den Tang-Tantrismus abgeschafft. Eine andere Richtung ging aus Indien über Nepal nach Tibet. Das ist der jetzt in Tibet verbreitete tibetische Tantrismus. Er heißt auch Lamaismus. Damals gab es im Buddhismus Debatten über ihn und sie akzeptierten ihn nicht als Buddhismus. Er wurde erst seit der Neuzeit akzeptiert. Die Nachfolger wussten allmählich nicht mehr, was die ursprüngliche religiöse Existenzform war, auch nicht mehr, wie die Situation damals war. Die größte Veränderung war jedoch, dass jemand aufgrund von Shakyamunis Dharma eine buddhistische Religion gründete. Sie nennt sich Mahayana-Buddhismus. Da das, was Shakyamuni damals verbreitete, Wert auf Selbsterlösung legte, kultivierte man sich bis zum Ahatva. Shakyamuni legte keinen Schwerpunkt darauf, alle Lebewesen zu erlösen. Er redete nur unter den Schülern der Oberstufe in einzelnen Fällen über diese Sache. Deswegen gründeten manche aufgrund der Dinge, die Shakyamuni gesagt hatte, den Mahayana-Buddhismus. Dieser ist schon total anders als der originale Buddhismus zu Lebzeiten von Shakyamuni. Diese buddhistische Religion entstand in Indien, wurde dann nach China überliefert und hat dort Fuß gefasst. Das ist der heutige han-chinesische Buddhismus. Er ist eigentlich eine reformierte buddhistische Religion. Der Hinayana-Buddhismus in Indien und in einigen Ländern Südostasiens hat gegenüber dem Mahayana-Buddhismus der Han-Chinesen Vorbehalte. Sie meinen, sie haben die originalgetreuen Dinge aus der Zeit Shakyamunis überliefert bekommen. Von der Kleidung, von den Anforderungen, vom Dharma her ist alles identisch mit den Überlieferungen aus der Zeit Shakyamunis. Aber der Mahayana-Buddhismus hat sich völlig verändert. Die Menschen beten Shakyamuni auch nicht mehr als einzigen Meister an. Es ist ein Glaube an mehrere Buddhas. Buddha Amitabha, Mahavairocana, Buddha Maitreya, natürlich auch Shakyamuni und so weiter. Dieser Tathagata, jener Tathagata. Es gibt auch unzählige Bodhisattvas. Es ist ein Glaube an mehrere Buddhas. So ist die Situation. Das ist die heutige buddhistische Religion, die in die Han-Gebiete überliefert worden ist. Im Großen und Ganzen habe ich euch den Zustand der buddhistischen Religion erläutert. So ist die Situation. Das Wichtige, das ich heute erklärt habe, ist Folgendes. Eine Religion ist nun mal eine Religion. Und die anderen Kultivierungsmethoden, die nicht in die Religion eingegangen sind, sind keine Religionen. Besonders darf man Qigong nicht mit Religionen in einen Topf werfen. Und ich sage euch noch, das Dharma der buddhistischen Religionen ist nur ein winzig kleiner Teil eines winzig kleinen Teils des Buddha-Fa. Das endlose Dafa ist sehr groß. Auf verschiedenen Ebenen gibt es verschiedenes Fa. Ich habe bereits einen Grundsatz erklärt. In der buddhistischen Geschichte gab es eine Begebenheit, wonach jemand im Lotussitz in den Himmel stieg. Er entdeckte, dass kein Wort des Diamant-Sutra und Lotus-Sutra zwischen oben und unten identisch war. Sogar die Inhalte hatten sich geändert. In der Sukhavati-Welt sind sie nochmals anders. Warum ist das so? Weil es auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliches Fa gibt, unterschiedliche Erscheinungsformen. Auf unterschiedlichen Ebenen gibt es immer unendliches Fa. Auf den gleichen Ebenen, aber in unterschiedlichen Räumen, gibt es auch Überlieferungen. In unserem jetzigen materiellen Raum gibt es noch sehr viele geheime Kultivierungsmethoden. So ist das. So viel zu der Beziehung zwischen buddhistischen Qigong und buddhistischen Religionen. Nun sprechen wir mal über die Beziehung zwischen der Kultivierungskraft und den Kultivierungsfähigkeiten. Über diese Sache spreche ich kurz. Kultivierungsfähigkeiten sind Nebenprodukte bei der Kultivierung. Sie stellen nicht die Höhe eines Menschen dar. Nur die Kultivierungskraft bestimmt die Höhe der Ebene eines Menschen. Und die Entstehung der Kultivierungskraft ist abhängig von der Kultivierung der Xingxing, abhängig von der Entwicklung der Tugend, also der Tugendsubstanz. Und sie kann erst durch die Angleichung an die kosmischen Eigenschaften entstehen. Diese Dinge bestimmen die Höhe eines Menschen. Du siehst, dass du im Kultivierungsprozess keine Kultivierungsfähigkeiten hast. Eigentlich hat sie jeder. Nur manche Leute sind relativ gut. Und um ihnen die Kultivierung zu garantieren, lässt man sie sich folgendermaßen kultivieren. Man verschließt bei ihm sehr viele Fähigkeiten, lässt ihn sich nach oben kultivieren, ohne dass er irgendeine Anhaftung hegt. So geht es relativ schnell. Du siehst, dass er keine Fähigkeiten hat, aber er kultiviert sich sehr hoch. Manche haben Kultivierungsfähigkeiten, sie haben zwar Fähigkeiten, aber wenn derjenige, der sich auf sehr hoher Ebene befindet, nur da sitzt, ohne seine Gedanken zu bewegen, und die Person, die Fähigkeiten hat, etwas vorführen möchte, kann sie schon nichts mehr vorführen, weil sie nicht höher ist als der andere. Warum? Weil das Energiefeld von dem, der sich auf sehr hoher Ebene befindet, sehr groß ist. Die Dichte des Energiefelds des anderen ist natürlich auch sehr groß, denn Kultivierungsfähigkeiten sind eine Energie-Materie-Masse von großer Dichte. Die Dichte des Energiefelds ist sehr groß. Aber die Dichte der Energie, die Dichte der ausstrahlenden Energie desjenigen, der sich auf sehr hohen Ebenen befindet, ist dichter als die Dichte der Fähigkeiten des anderen. Denkt mal nach, wenn dessen Energie herauskommt, fliegt sie schon in das Feld des anderen hinein und ist zu nichts geworden. Wie könnte sie noch funktionieren? Jener braucht seine Gedanken gar nicht zu bewegen, dennoch wird bei dem anderen nichts mehr funktionieren. Deswegen sage ich euch allen, jeder hat Kultivierungsfähigkeiten. Jeder menschliche Körper besitzt gewisse Kultivierungsfähigkeiten. Natürlich hat man nur einen Teil an Fähigkeiten, die anderen erhält man vom Meister. Aber einen Teil der Fähigkeiten hat der menschliche Körper mitgebracht. Das heißt, es zählt nichts, wenn du bei der Kultivierung im weltlichen Pfad viele Fähigkeiten hast. Das stellt nicht deine Ebene dar. Und deswegen sollt ihr nicht danach streben. Warum sollt ihr nicht danach streben? Die modernen Menschen legen großen Wert auf Realismus und Pragmatismus Sie denken gar nicht darüber nach, ob man sich kultivieren sollte oder nicht. Die Leute, die an Fähigkeiten festhalten und sie nicht loslassen können, denke ich, wollen sich gar nicht auf höhere Ebenen kultivieren. Selbst wenn sie den Wunsch haben, können sie das nicht erreichen, da Fähigkeiten nur Nebenprodukte im Kultivierungsprozess sind. Alle Fähigkeiten, die du mit dem menschlichen Körper bei der Kultivierung im weltlichen Fahr erhältst, sind aus deinem fleischlichen Körper. Und dann, wenn du aus dem weltlichen Fahr herauskommst, musst du alle Fähigkeiten ablegen. Keine einzige darfst du behalten. Alle musst du ablegen. Sie sind nutzlos, weil dein Körper völlig durch hochenergetische Materie ersetzt worden ist. Das ist dann ein veränderter Körper. Man kann sagen, ein Buddha-Körper. Dieser Körper beginnt dann, sich neu zu kultivieren. Sich immer weiter Schritt für Schritt nach oben zu kultivieren. Deine Fähigkeiten, also Kultivierungsfähigkeiten, nennen wir dann nicht mehr Kultivierungsfähigkeiten, sondern göttliche Fähigkeiten des Buddha-Fa. Also übernatürliche Fähigkeiten des Buddha-Fa. Sie werden eine nach der anderen entstehen. Diese neu entstandenen Kultivierungsfähigkeiten sind vom Buddha-Körper. Sie sind grenzenlos mächtig. Sie funktionieren in jedem Raum. Das sind die Dinge, die du später benutzen sollst. Und die Kultivierungsfähigkeiten, die während der Kultivierung im weltlichen Fa entstanden sind, funktionieren in anderen Räumen nicht. Nur in diesem jetzigen Raum haben sie eine Wirkung und sind deswegen nichts. Deswegen müssen wir das alles abschütteln. Wenn du dich zur Vollendung kultiviert hast oder dich auf hohen Ebenen befindest, funktioniert nichts mehr. Was für eine Rolle spielen sie dann noch? Man kann sie nur hernehmen, mal anschauen und sich an den damaligen Kultivierungsprozess erinnern. Deswegen sind sie verschwunden und werden alle in einen sehr tiefen Raum gepackt. Man braucht sie nicht mehr. Deshalb, wozu strebst du noch nach Fähigkeiten? Du strebst hin und her und letztlich nützt das alles nichts. Natürlich erhalten einige mit guter angeborener Grundlage ein paar Kultivierungsfähigkeiten. Wenn man sie wirklich braucht, kann man damit gute Dinge tun. Oder das Herz von dieser Person bewegt sich überhaupt nicht dabei. Je unbewegter ihr Herz ist, desto eher erhält sie Fähigkeiten, desto unverschlossener bleibt sie. Wenn dein Herz leicht zu bewegen ist, werden sie verschlossen, sobald sie entstehen. Sie werden nicht funktionieren. So viel zu der Beziehung von Kultivierungsfähigkeiten und Kultivierungskraft. Nun sprechen wir noch über eine andere Sache, und zwar über die Qigong-Meister, die seit einigen Jahren in unserer Gesellschaft auftreten. Diese Qigong-Meister haben sich nicht mal kultiviert, nennen sich aber Qigong-Meister. Wir sprechen mal darüber, woher solche Qigong-Meister die Kultivierungsenergie bekommen. Wenn man sich wirklich kultivieren möchte, muss man sich über dutzende Jahre bitter kultivieren. Man muss sich außerdem mit dem aufrichtigen Pfad kultivieren. Dann kannst du dich hochkultivieren. Und diese Leute, die eines Nachts träumen, bekommen schon Kultivierungsenergie. Dann erklären wir mal, wo die Energie solcher Menschen ihre Wurzel hat. Streng genommen dürfen sie sich nicht als Qigong-Meister bezeichnen. Als Meister müssen sie das System einer Kultivierungsmethode haben. Ihr wisst, wenn man sich wirklich kultiviert, muss der daoistische Meister dem Schüler jeden Tag das Dao erklären, ganz genau erklären. Die buddhistischen Meister müssen das Dharma erklären. Wenn sie es dir nicht erklären, kannst du dich überhaupt nicht nach oben kultivieren. Jene haben gar nichts. Die Qigong-Grundsätze und die Übungen dienen nur dazu, einen gesunden Körper zu bekommen und Krankheiten zu behandeln. Es sind nur Dinge der gewöhnlichen Menschen. Deswegen haben jene nichts. Aber um als Qigong-Meister tätig zu werden, pushen sie einige Dinge zusammen. Es kann sein, dass sie früher an einem Qigong-Kurs teilgenommen haben oder auch nicht. So oder so haben sie einige Dinge zusammengebastelt, um sie an andere weiterzugeben oder als Qigong-Meister tätig zu sein und sich zu bereichern. Vielen ist nicht klar, warum sie Kultivierungsenergie bekommen. Woher bekomme ich die Kultivierungsenergie? Was bedeutet es, dass ich Kultivierungsenergie bekomme? Dient es dazu, mich zu bereichern und eine Menge Geld zu verdienen? Viele versuchen, das so zu verstehen. Eigentlich ist das nicht so. Wir müssen zuerst noch eine andere Sache erklären, nämlich die Rückwärtskultivierung. Was ist Rückwärtskultivierung? Also, da ist eine Person, die noch niemals Qigong geübt hat. Aber sie ist schon sehr alt. Früher hat sie nicht daran gedacht, dass sie sich zum Buddha oder zum Dao kultivieren will. Sie hat nicht an sowas gedacht. Erst in der mittleren bzw. späten Phase der Kulturrevolution, als Qigong auftauchte, verstanden die Menschen, dass man sich durch Qigong kultivieren kann, dass übernatürliche Fähigkeiten entstehen können, dass man sich auf eine höhere Ebene zum Buddha und zum Dao kultivieren kann. Sie haben es verstanden und möchten sich nun auch kultivieren. Ihre Gedanken sind sehr einfach. Ich kann damit gute Sachen tun. Ich kann Krankheiten heilen und die Menschen erlösen. Ich kann mich selbst auch erhöhen. Diese Gedanken sind sehr einfach, aber ihr Alter ist schon relativ hoch. Rückwärtskultivierende müssen älter sein. Sie müssen alle über 50 sein. Diejenigen, welche die Kultivierungsenergie plötzlich bekommen, müssen eine sehr gute angeborene Grundlage haben. Ich habe erklärt, so hoch die Kultivierungsenergie ist, so hoch ist die Xing Xing. So hoch die Xingqing ist, so hoch ist auch die Kultivierungsenergie. Die von außen kommende Kultivierungsenergie wird entsprechend nach dem Maßstab der Xingqing gegeben. Wenn also Ihre Xingqing nicht so hoch ist, aber dennoch so viel Kultivierungsenergie gegeben würde, ginge das überhaupt nicht. Deswegen wird Ihnen die Energie entsprechend der Höhe Ihrer Xingqing gegeben. Aber diese Energie ist diffus strahlend und hat keine übernatürlichen Funktionen. Sie kann nur eine regulierende Funktion ausüben. Sie kann die Krankheiten der Menschen in die Zukunft verschieben. Deswegen kann sie einige Krankheiten der Menschen heilen. Viele solche Leute sind aufgetaucht. Unter denen, die in letzter Zeit zu sehen waren, waren einige ältere Damen. Es gibt auch ältere Männer, aber relativ wenige. Alle sind über 50. Was heißt nun rückwärts kultivieren? Das heißt, in diesem Leben sind sie schon sehr alt. Für die Kultivierung reicht das nicht mehr. Und wo sollen sie einen Meister finden? Diejenigen, die vor einigen Jahren wirklich Qigong verbreitet haben, waren alle Schüler. Ihr Meister trat überhaupt nicht in Erscheinung. Die Sache wurde von den Schülern erledigt. Deswegen haben sie auch nicht die Aufgabe, Schüler aufzunehmen oder Schüler zu führen. Alles war für die Verbreitung des Qigong. Also wo soll man für sie einen Meister finden, der sie lehrt? Sie hatten eine Idee. Die Xingqing dieser Person ist relativ hoch. Sie nimmt Ruhm und Reichtum der menschlichen Gesellschaft relativ leicht. Sie will sich kultivieren. Ich habe in den ersten Stunden erklärt, sobald jemand an die Kultivierung denkt, heißt das, dass seine Buddha-Natur erscheint. Der Gedanke glänzt wie Gold. Die Erleuchteten sehen, dass diese Person sehr gut ist. Ihr soll geholfen werden. Aber sie ist schon sehr alt. Wie kann man ihr helfen? Sie haben eine Methode herausgefunden, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Und zwar die Rückwärtskultivierung. Das heißt, der Person wird aus dem anderen Raum über einen weichen Kanal eine diffus ausstrahlende Energie gegeben. In dem anderen Raum wird ein Kanal an sie angeschlossen. Es scheint dann so, als ob diese Person wie ein Wasserhahn funktioniert. Dahinter gibt es einen Kanal. Wenn sie die Kultivierungsenergie aussenden will, scheint es, als ob der Wasserhahn aufgedreht wird. Dann wird die Kultivierungsenergie ausgesendet. Sie selbst hat keine Kultivierungsenergie. Wenn sie diese nicht abgibt, scheint es so, als ob der Wasserhahn zugedreht worden ist. Deshalb bekommen solche Leute plötzlich Kultivierungsenergie. Sie haben nicht mal was dafür geübt. Beim Schlafen fühlen sie sich ganz heiß am Körper und glühen. Was sie anfassen, ist elektrisch geladen. Sie wissen jetzt, dass sie Kultivierungsenergie bekommen haben. Wenn sich jemand irgendwo unpässlich fühlt, berühren sie ihn mit der Hand und das funktioniert relativ gut. Von da an sind sie als Qigong-Meister tätig. Am Anfang waren sie nicht schlecht. Sie haben auch von den aufrichtigen Qigong-Meistern gehört, dass man großen Wert auf Tugend legen soll, nicht nach Ruhm streben und kein Honorar verlangen soll. Am Anfang, als sie Krankheiten heilten, verlangten sie auch kein Geld. Aber allmählich, die menschliche Gesellschaft ist wie ein großer Strom. Es ist ganz und gar nicht leicht, sich aus all dem herauszuhalten. Man sieht, als sie noch unbekannt, nicht berühmt waren, konnten sie sich noch beherrschen. Doch sobald sie berühmt werden, schaffen sie es nicht mehr, sich zu beherrschen. Es gibt dann Leute, die sie stören, sie loben. In ihren Ohren fließt immer nur, großer Qigong-Meister, du bist sehr, sehr mächtig hinein. Man schenkt ihnen Geld. Chinesen achten auf Entgegenkommen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Sie sagen, du bekommst kein Geld, aber nur so ein bisschen als Anerkennung. So oder so wird es allmählich von ihnen akzeptiert. Allmählich ist ihr nach Ruhm und Reichtum strebendes Herz hochgekommen. Zum Schluss geht es bei ihnen nicht mehr, wenn sie nach der Behandlung weniger Geld bekommen. Sie sind dann enttäuscht. Wenn andere aufrichtige Qigong-Meister vor ihnen erklären, welcher Qigong-Meister gut ist, sind sie auch nicht davon überzeugt. Dieses nach Ruhm und Reichtum strebende Herz ist hochgekommen. So fangen sie an, nach unten zu sinken. So hoch die Xingqing, so hoch ist die Kultivierungsenergie. Diese diffus strahlende Energie ist zwar nicht von ihnen, dennoch muss die Menge der Energie, die an sie abgegeben wird, ihrer Xingqing-Position entsprechen. Wenn ihre Xingqing runterfällt, wird auch die ihnen gegebene Kultivierungsenergie weniger. Fällt ihre Xingqing, bekommen sie weniger Kultivierungsenergie. Zum Schluss, wenn sie völlig runtergefallen sind, bekommen sie auch keine Kultivierungsenergie mehr. Vor einigen Jahren sind zwar viele solche Leute aufgetaucht, jetzt sind aber keine mehr da. Fast keine mehr. Wir sollen es auch nicht zu absolut sagen, aber es sind fast keine mehr da. Wieso haben es aber manche Leute immer noch? Sie haben eine Zeit lang keine Kultivierungsenergie mehr. Sie denken aber immer noch daran, die Krankheiten der anderen zu heilen. Sie haben immer ein solches Herz. Dann haben sie wieder Kultivierungsenergie. Wieso? Ich werde die Sache gleich erklären. Mit dieser Rückwärtskultivierung, über die ich gerade gesprochen habe, diejenigen, welche die Kultivierungsenergie plötzlich bekommen, gehören zu den Guten. Aber sie meinen, die anderen geben ihnen solche Dinge, damit sie nach Ruhm und Reichtum streben. Eigentlich bedeutet es für sie, in der menschlichen Gesellschaft für die damalige himmlische Erscheinung Beihilfe zu leisten, gute Sachen zu machen und sich zu kultivieren. Durch gute Dinge tun, kann man sich natürlich kultivieren. Sie haben für jemanden Krankheiten beseitigt, der ist jedoch überhaupt nicht dankbar. Er weiß genau, dass er geheilt geheilt wird, sagt aber, dass er nicht okay wäre und gibt dir kein Geld. Von seiner Krankheit hast du schon sehr viel beseitigt. Die klare Genesung ist aber noch nicht zu sehen und er ist auch nicht zufrieden damit. Verärgert sagt er, dass du ihn betrügst. Er geht weg, aber du hast sehr viel hergegeben. Das alles stört dein Herz. Dadurch wird geschaut, wie du dich beherrschst und wie du dich erhöhst. Das heißt, durch Gutes tun und gleichzeitiges Erhöhen, durch solch eine Kultivierung, kann man auch die eigenen Fähigkeiten öffnen. Wenn deine Xing-Xing erhöht ist, kann bei dir auch eigene Kultivierungsenergie entstehen. Das Ziel war, sie es so machen zu lassen. Aber wie viele Leute haben das erkennen können? In jener Zeit, denkt mal nach, wo hat es Leute gegeben, die Schüler wirklich angeleitet haben? Keiner hat das verklärt. Alle haben nur davon gesprochen, dass man beim Praktizieren von Qigong großen Wert auf Tugend legen soll. Man hat nur grob über die Sache auf niedriger Ebene gesprochen. Keiner hat das wahr auf höherer Ebene verbreitet. Deswegen wussten viele Leute nicht, wie man sich kultiviert. Diejenigen, die ihre Kultivierungsenergie geben, dürfen sich anderen nicht zeigen, dürfen ihnen auch nicht das Fahr erklären. Denn sich vor ihnen blicken zu lassen und ihnen das Fahr zu erklären, bedeutet Verrat der Himmelsgeheimnisse. Dass die Menschen im Nebel erkennen sollen, existiert dann nicht mehr. Sie werden dadurch auch runterfallen. Wer würde sich nicht kultivieren, wenn er gesehen hat, dass der Buddha hier das Fahr erklärt? Selbst diejenigen, die unentschuldbare Verbrechen begangen haben, werden das dann machen. Das Erkennen wird nicht mehr existieren. Er kann sich dadurch auch nicht erhöhen. Deswegen geht es nicht. Man wagt auch nicht, das Fahr zu erklären. Aufgrund dessen wissen es viele nicht. Es kann passieren, dass er etwas hört, dieses und jenes. Aber die aufrichtigen Meister drücken sich nicht klar aus. Alle sagen dir was Umgekehrtes oder was für dich Unverständliches oder lassen dich auf die Nase fallen, lassen dich anstoßen, bis es blutet. Dadurch lassen sie dich erkennen. Alle tun das so. Aber viele Leute erkennen das nicht. Zum Schluss fallen sie alle herunter. Das ist die Rückwärtskultivierung. Das heißt, normalerweise sollte man sich von Anfang an kultivieren, sich von unten nach oben, bis zum Schluss, bis zur Vollendung kultivieren. Aber beim Rückwärtskultivieren heißt es, auf seine Xing-Xing-Position hohe Kultivierungsenergie hinzuzufügen. Sie tun gute Sachen und kultivieren sich von oben nach unten bis zur Vollendung. So geht das schneller, viel schneller. Aber nur ganz wenige sind übrig geblieben. Das ist eine Art. Es gibt noch eine Art, die heißt Borgen der Kultivierungsenergie. Wo kommt seine Kultivierungsenergie her? Für das Borgen der Kultivierungsenergie gibt es keine Altersgrenze. Nicht wenige davon sind auch junge Leute. Vor einigen Jahren sind einige aufgetaucht. Sie selber haben auch keine Kultivierungsenergie. Über Nacht haben sie Kultivierungsenergie bekommen. Aber als Vorbedingung muss diese Person eine sehr gute angeborene Grundlage haben. Wenn er morgens aufsteht, ist alles, was er antastet, elektrisch geladen. Er weiß, dass er Kultivierungsenergie bekommen hat. Behandlungen bei anderen funktionieren gut. Er weiß das. Aber solche junge Leute können sich noch schwerer beherrschen. Er meint, dass sein Lebensweg noch sehr lang ist. Er hat noch sehr viele Lebensziele, die er erreichen möchte. Falls diese Leute besondere Fähigkeiten hätten, könnten viele von ihnen diese als Mittel verwenden, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das ist aber absolut verboten. Das geht überhaupt nicht. Deswegen meine ich, keiner dieser Leute ist übrig geblieben. Keiner ist bis heute übrig geblieben. Damals sind nicht wenige aufgetaucht. Die meisten davon haben nicht gewusst, woher diese Kultivierungsenergie kommt. Was ist denn nun Borgen der Kultivierungsenergie? Wie kann man als gewöhnlicher Mensch Kultivierungsenergie borgen? Wie würde er die Kultivierungsenergie borgen? Ich werde nun nach und nach über die Zusammensetzung des menschlichen Körpers sprechen. Es gibt im menschlichen Körper den Haupturgeist, also das Hauptbewusstsein. Der Haupturgeist des Menschen bleibt normalerweise im Nivan-Palast. Manchmal huscht er ins Herz. Im alten China sprach man vom Denken des Herzens. Du fühlst, dass dein Herz denkt, gerade weil er sich in deinem Herz befindet. Die wahren menschlichen Gedanken stammen vom Haupturgeist. Wir nennen es hier Hauptbewusstsein. Das Hauptbewusstsein wird auch als Bewusstsein, das vom Haupturgeist ausgesendet wird, bezeichnet. Das heißt, dass du klar weißt, was du tust. Das bist du selbst. Außer dem Haupturgeist existiert auch ein Nebenurgeist. Der Nebenurgeist eines sich nicht kultivierenden gewöhnlichen Menschen steht zu diesem Rücken an Rücken, Hinterkopf an Hinterkopf. Aber er befindet sich im anderen Raum. Du wirst ihn nicht sehen. Bei manchen gibt es mehrere Nebenurgeister. Manche haben einen, zwei, drei, vier, manche haben sogar fünf davon. Die Geschlechter sind auch nicht identisch. Manche sind männlich, manche weiblich. Eigentlich ist das Geschlecht von deinem Haupturgeist und dir auch nicht identisch. Nicht unbedingt identisch. Natürlich gibt es die, welche identisch sind. Bei den meisten sind sie identisch. Es gibt auch viele, die nicht identisch sind. Du siehst, dass du ein Mann bist. Vielleicht ist dein Haupturgeist weiblich. Das ist dein richtiges Geschlecht. Es kann sein, dass du eine Frau bist, aber dein Haupturgeist ist männlich. Es gibt solche Erscheinungen. Deswegen machen wir einen Scherz. Hört euch das als einen Scherz an. Es wird gesagt, dass nach dem Buch der Wandlungen jetzt gerade diese geschichtliche Periode stattfindet, in der Yin und Yang gerade umgekehrt sind und das Yin stark, aber das Yang schwach ist. Man sieht, dass die Frauen sehr stark und beeindruckend sind. Die Sportlerinnen können immer Preise gewinnen und die Sportler bekommen keine Preise mehr ab. Dass Ehemänner unter dem Pantoffel der Ehefrau stehen, ist auch keine Seltenheit mehr. Ich erzähle das nur so als Scherz, dem sinngemäß halt. Deswegen existieren am Menschen auch Nebenurgeister. Wenn nun der Mensch eine Absicht hat und irgendetwas tut, dann hat es sein Hauptgeist gemacht. Aber wenn der Mensch etwas in einem unklaren Zustand gemacht hat, dann ist das vom Nebenurgeist gesteuert worden. Er steuert dessen Gehirn und hat das gemacht. Deswegen fordert unsere Schule von euch allen, dass ihr bei der Kultivierung sehr klar sein sollt. Du darfst es nicht so machen, dass du überhaupt nichts mehr weißt, wenn du in den Zustand der Ruhe kommst. Als ob du im Schlafzustand bist. Dann weißt du gar nicht mehr, für wen du dich kultivierst. Warum gibt es Nebenurgeister? Ich weiß, dass ein Hauptziel dieser Nebenurgeister ist, die menschliche Gesellschaft zu kontrollieren, damit sie nicht zu früh zerfällt. Sie sollen hauptsächlich die moralische Einstellung der Menschen überwachen. Denn in gewissem Maß können die Nebenurgeister einige Wirkungen erzielen. Natürlich, die Nebenurgeister können sich nicht einmischen, wenn der Hauptgeist sehr stark ist. Wenn er nur schlechte Sachen machen will, können die Nebenurgeister sich nur Sorgen machen, aber nichts tun, weil das Gehirn hauptsächlich vom Hauptgeist gesteuert wird. Nun, die Herkunft jener Nebenurgeister, die Ebene, wo sie herkommen, ist oft höher, ja besser als die vom Hauptgeist. Manche Hauptgeister haben von Natur aus eine sehr gute angeborene Grundlage. Dann kann die angeborene Grundlage der Nebenurgeister noch besser sein. Die Ebene, von der manche dieser Nebenurgeister kommen, ist sehr hoch. Wie hoch? Sie können mit großen Erleuchteten in Kontakt treten. Sie können eine solche Ebene erreichen. Natürlich wird der menschliche Körper vom Hauptgeist gesteuert. Wie die Zukunft ausschaut, ist allein vom Hauptgeist abhängig. Aber alle sind abhängig vom Körper. Deswegen, wenn diese Person sich nicht kultivieren möchte, machen sich die Nebenurgeister zwar Sorgen, können aber nichts tun. Doch wenn diese Person sich kultivieren will, dann freut sich der Nebenurgeist sehr. Das ist genau das, was ich möchte. Kultivieren, kultivieren. Wenn ich mich noch ein bisschen kultiviere, kann ich die Erleuchtungsposition bekommen. Ich bin jetzt schon nicht mehr niedrig. Deswegen gab es damals auch jüngere Leute, die das Qigong gut fanden. Ich will mich kultivieren. Dadurch können auch noch Fähigkeiten entstehen. Man kann sich so und so hoch kultivieren. Gut. Er freut sich. Aber wer soll ihn unterrichten? Du kannst dich nicht kultivieren, wenn du bloß da sitzt. Was macht man dann? Da hat der Nebenurgeist eine Idee. Ich gehe für dich einen Meister suchen. Ich gehe, um einige Dinge zu borgen. Er kann mit jemandem Kontakt aufnehmen. Da sein Nebenurgeist sehr große göttliche Fähigkeiten hat, kann er den Körper verlassen. Dann geht er dorthin und spricht mit einem Meister. Der Meister hat gesehen, dass diese Person sehr gut ist. Sie will sich kultivieren. Natürlich helfen wir ihr. Wieso sollte man ihr nicht helfen? Man hilft ihr, so borgt der Nebenurgeist die Kultivierungsenergie. Solche Kultivierungsenergie ist meist eine diffus strahlende Energie. Manche fertig geformten Dinge haben auch Kultivierungsenergie. Und diese fertig geformten Dinge beinhalten auch noch Fähigkeiten. Vor einigen Jahren sind nicht wenige solche Menschen aufgetaucht. Im Kurs werden wir solche Beispiele nicht mehr nennen. Wir nennen keine mehr. Das ist die Sache vom Borgen der Kultivierungsenergie. Aber meistens wissen sie das. Der Nebenurgeist kann ihm hier und dort mit einem Satz andeuten, dass diese Kultivierungsenergie geborgt ist. Aber wie er diese Kultivierungsenergie geborgt hat, von wem sie geborgt ist, weiß er nicht. Er weiß auch nicht, von wem sie ist. Diese zwei Situationen, die wir gerade erklärt haben, gehören zu den relativ guten. Nun erklären wir eine, die nicht gut ist. Die Quellen der Kultivierungsenergie sind nicht gut. Wie nicht gut? Es ist so, dass es in unseren Qigong-Kreisen eine Redewendung gibt, von der viele sprechen. Ob du es zugibst oder nicht, alle verbreiten sie weiter. Es geht um Besessenheit, um Menschen, die besessen werden, ob von Tieren oder anderem wie Dämonen, Geistern und Monstern aller Art. Wie auch immer, er hat Besessenheit. Was hat es nun mit der Besessenheit auf sich? Die Leute in unseren Qigong-Kreisen haben viel darüber debattiert. Ihr wisst, ich habe gestern über die Theorie der anderen Räume gesprochen, von der Existenzform der anderen Räume. Als wir über die Form der anderen Räume gesprochen haben, haben wir auch davon gesprochen, dass es einen Unterschied von Zeit und Raum gibt. Dies führt auch dazu, dass die Existenzformen der Gegenstände darin nicht identisch sind. Ohne die Fesseln des fleischlichen Körpers sind alle Dinge geistige, intelligente Wesen. Sie können alle die Menschen steuern. Sie können alle das menschliche Gehirn kontrollieren. Der Mensch ist am schwächsten. In den anderen Räumen gibt es eben nun mal die Existenz von manchen Tieren und anderen Lebewesen. Da die moderne Wissenschaft auch die Existenz von anderen Zeiten und Räumen anerkannt hat, muss das so sein. Wenn diese Räume existieren, dann muss es in diesen Räumen materielle Existenzen geben und wahrscheinlich auch Leben existieren. Doch von unserem Qigong, von den Kultivierungsfähigkeiten aus gesehen, ist es in Kultivierungskreisen bereits anerkannt, dass es eben andere Räume gibt und dass es in anderen Räumen Lebewesen gibt. Und diese Dinge können die Menschen kontrollieren. Doch es gibt in diesem Kosmos einen Grundsatz. Wenn jemand die menschliche Sache stören möchte, wird er vom Himmel getötet. Wenn jemand sich an den menschlichen Körper anheftet, wird der Himmel ihn auch töten. Das bedeutet, dass die Menschen nicht gestört und sabotiert werden dürfen. Obwohl die Menschen Böses tun können, können sie sich trotzdem zum Buddha kultivieren. Der Mensch ist am wertvollsten. Deswegen dürfen ihn solche Dinge mit niedrigen Kultivierungsfähigkeiten, diese Dinge auf der niedrigen Ebene, nicht stören. Aber warum können heutzutage in solch großem Ausmaß Besessenheitsphänomene auftauchen? Diese Person hat Kultivierungsenergie, sie weiß aber nicht, woher diese kommt. Er meint, er sei nicht schlecht, seine angeborene Grundlage sei sehr gut. Er hat Kultivierungsenergie. Woher kommt sie? Du hast nicht mal nachgedacht. Warum denkt keiner etwas nach? Nur durch langjährige und bittere Kultivierung kann solch hohe energetische Materie entstehen. Aber du bekommst schon über Nacht oder weil dir jemand irgendetwas beigebracht hat, Kultivierungsenergie? Schon kannst du Krankheiten behandeln? Das kann schon funktionieren. Aber woher kommt diese Kultivierungsenergie? Warum denkst du nicht vernünftig nach? Wenn du von solchen Dingen gesteuert wirst, ist es sehr gefährlich. Aber warum können solche Phänomene auftauchen? Man sagt, dass es überall Buddhas gibt und auch viele Meister mit hoher Kultivierungsenergie. Warum kümmern sie sich nicht darum? Man kann sich nicht mehr darum kümmern, weil es schon ein beachtlich großes Ausmaß erreicht hat, auch weil die Menschen selbst danach gestrebt haben. Es gibt noch einen Grundsatz. Der heißt, wenn du selbst etwas willst, möchten die anderen normalerweise nicht eingreifen. Du willst etwas haben, du sollst selbst darauf kommen. Es soll nicht so sein, dass ich dich zwinge, etwas anzunehmen. Wenn du ein echter Kultivierender bist, geht es schon, wenn man dir in einem gewissen Bereich etwas hilft. Aber die Menschen können es einfach nicht erkennen. Sie wollen nach diesem Ding streben. Deshalb kann man das auch nicht so machen. Vielleicht denken manche Leute, wir haben nicht nach solchen Sachen gestrebt. Die Leute mit Besessenheit haben auch gesagt, wer hat denn nach solchen Sachen gestrebt? Ich nicht. Du hast wirklich nicht danach gestrebt. Denkt alle mal nach. Der Kosmos ist von Grund auf positiv. Die Grundsätze darin erlauben nicht, dass Dämonisches auftaucht. Aber was hast du gedacht? Du denkst, wenn ich Kultivierungsfähigkeiten bekomme, wenn ich sie bekomme, kann ich bei anderen Krankheiten heilen und mich bereichern. Das ist doch sehr gut. Das geht doch sehr schnell. Wenn ich als Qigong-Meister tätig bin, kann ich überall umherreisen und Kurse machen. Das ist auch sehr gut. Viele Leute haben solche Gedanken. Manche denken, jetzt ist die Reform- und Öffnungsphase des Landes. Menschen streben nach einem zweiten Job. Ich kann sonst nichts. Mit solchen Dingen kann ich Krankheiten heilen. Das ist doch prima. Viele Leute streben nach solchen Sachen. Sobald dieser Gedanke bei dir auftaucht, ist das sehr gefährlich. Alle wissen, bei der echten Kultivierung ist gerade das Anhaftung. Das ist der schlimmste Teil der Anhaftung. Er will sich mit übernatürlichen Dingen, mit Kultivierungsfähigkeiten bereichern, nicht mal mit menschlichem Können. Solch eine Anhaftung muss unbedingt losgelassen werden. Wenn sie nicht losgelassen wird, kannst du dich überhaupt nicht kultivieren. Deswegen, wenn du dir solche Gedanken machst, wird das von einem aufrichtigen Meister bei der Kultivierung gesehen. Wie kann das gehen? Selbst wenn du Kultivierungsfähigkeiten hast, werden sie deswegen für dich verschlossen und nicht freigegeben. Je mehr du daran denkst, desto weniger gibt es. Je mehr du danach trachtest, desto weniger bekommst du sie, da dies von Anhaftung verursacht wird. Du musst diese Anhaftung loswerden. Wenn du Kultivierungsfähigkeiten hast und sie in der menschlichen Gesellschaft benutzen willst, selbst wenn du damit kein Geld verdienen möchtest, hast du doch das Herz, etwas zur Schau zu stellen. Wozu brauchst du sie denn sonst? Als Zimmerdekoration? Mit deinem starken Streben kann das überhaupt nicht sein. Deswegen ist das bestimmt von Anhaftung verursacht. Man soll sich darum kümmern, seine Anhaftung loszuwerden. Wenn du nach diesen Dingen strebst, denk mal nach, ist es nicht so, dass du dir diese Dinge wünschst? Wer kann sie dir geben? Nur die dämonischen Dinge, jene Tiere mit niedriger Intelligenz, unordentlich Dinge. Sie können dir was geben. Wenn wir über das Problem der Tiere reden, erkläre ich nebenbei noch, wie sich solche Tiere kultivieren können. Wie können sich Tiere kultivieren? Ist das nicht abergläubisch? Idealistisch? Ich sage euch, es geht nicht darum, ob es abergläubisch ist oder nicht, idealistisch ist oder nicht. Menschen können sich ursprünglich alle kultivieren. Sie besitzen alle eine solche angeborene Grundlage. Dieser Raum der menschlichen Gesellschaft existierte nicht von Anfang an. Das Leben der Menschen entstand in den kosmischen Räumen. Es gleicht sich an die kosmischen Eigenschaften an. Aber als immer mehr solche Lebewesen entstanden sind, als immer mehr Menschen entstanden sind, haben sich auch gesellschaftliche Beziehungen, Gruppenbeziehungen gebildet. Mancher wird egoistischer und schlechter. Dann darf er nicht mehr auf der höheren Ebene bleiben. Er kann auch nicht mehr da bleiben. Natürlich rutscht er runter. Er fällt auf eine niedrigere Ebene. Dann wird er wieder schlechter. Dann wird er wieder nach unten fallen. Zum Schluss fallen, fallen, fallen. Fällt er auf die Ebene, wo er vernichtet werden soll. Aber jene großen Erleuchteten gaben ihm aus Barmherzigkeit eine letzte Chance. So haben sie einen nebelhaften Raum geschaffen. Alle anderen Räume befinden sich nicht im Nebel. Egal in welch einen anderen Raum du fällst, bist du nicht im Nebel. Nur die menschliche Gesellschaft befindet sich im Nebel. Mit diesem materiellen Körper, mit diesem Augenpaar, kannst du den wahren Kosmos nicht mehr erblicken. Sie lassen dich in diesen Nebel fallen und geben dir noch eine Chance. Sie lassen dich aus dem Nebel heraus erkennen. Daher kommt dieser Begriff Wu, also erkennen. In westlichen Religionen nennt man das Glauben. Dieser Zustand wurde von dir selbst verursacht. Deswegen musst du durch Erkennen zurückkehren. Beim weiteren Herunterfallen wird man mit Vernichtung konfrontiert. So ist diese Sache. Deswegen ist das menschliche Leben meiner Meinung nach nicht dazu da, um Mensch zu sein, sondern um zu seiner ursprünglichen Natur und zum Wahren zurückzukehren. Aus diesem Grund gab es in jeder geschichtlichen Periode, in jeder Periode der menschlichen Gesellschaft, welche die Menschen erlösten. Es existieren solche Dinge. Die Menschen zu erlösen ist ebenso. Nun, die Menschen können nicht selbst erkennen und sind bis zu diesem Schritt gefallen. Ich habe erklärt, dass die Menschen von Natur aus diese angeborene Fähigkeit besitzen. Alle wissen, dass die Gelehrten im alten China alle meditierten. Sogar die Berufstätigen legten alle Wert auf die Kontrolle des Atems, die Reinigung des Herzens und so weiter. Solche Sachen. Und das alles nähert sich der Sache der Kultivierung. Wie es in den chinesischen alten Büchern steht, in der uralten Zeit sind bei jenen Leuten sehr viele Kultivierungsfähigkeiten entstanden. Ich sage, dass das nicht falsch ist. In einer sehr langen geschichtlichen Periode existierten diese Fähigkeiten bei Menschen. Mit der Zeit, da die Menschen immer schlechter, immer realistischer und immer materialistischer wurden, verloren sie ihre ursprüngliche Natur immer mehr. Wenn nun die Menschen nach diesem Entwicklungsprinzip immer realistischer werden, wenn die materiellen Werkzeuge, die sie herstellen, immer weiterentwickelt werden, kann es sein, dass sich in der Zukunft auch deine vier Gliedmaßen zurückbilden werden. Nur ein großer Kopf bleibt noch da. Das ist das Entwicklungsprinzip. Die angeborenen Fähigkeiten sind eigentlich keine besonderen Fähigkeiten, sondern deine ursprünglichen Fähigkeiten. Du hast sie weggeworfen, jetzt muss man sie öffnen. Man nennt sie übernatürliche Fähigkeiten. Eigentlich sind sie deine ursprünglichen Fähigkeiten. Bei den Tieren ist es auch so. Sie sind auch eine Kreation in diesem Kosmos. Deswegen haben sie diese ursprüngliche Eigenschaft. Ihr wisst, sie verstehen überhaupt nichts von der Kultivierung, aber sie können den Kultivierungszustand erreichen. Wenn die Schlange ihre zwei Enden zusammenschließt und einen Kreis bildet, wenn sie die Schwanzspitze in den Mund nimmt, wenn der Fuchs dort liegt, seine Nasenspitze mit der Schwanzspitze verbindet, wenn Tiere ihre zwei Enden zusammenschließen und diesen Ruhezustand erreichen, können sie einen Himmelskreis bilden. So können sie die Weisheit öffnen. Sobald ihre Weisheit geöffnet ist, können sie schon etwas verstehen. Diese Tiere sind aber nicht in jedem Leben Tiere. Natürlich, wie der Buddhismus sagt, er spricht von Reinkarnation. Kann sein, dass sie früher Menschen waren und dass sie von sehr hohen Ebenen gekommen sind. Sie verstehen das. Dann können sie sich kultivieren. Sie können das dann schon. Was ich gesagt habe, bedeutet nicht, dass sich die Tiere an sich kultivieren können. Es ist nur so, dass sie solch einen Zustand erreichen können. Das veranlasst sie, sich den Grundsätzen des Kosmos anzugleichen. Sobald sie es verstanden haben und sobald sie göttliche Fähigkeiten haben, wagen sie, damit Unheil zu treiben. Denn sie befinden sich auf sehr niedrigen Ebenen und kennen den Grundsatz der hohen Ebenen nicht. Wenn sie willkürliche Dinge machen, stehen sie vor der Vernichtung. Deswegen dürfen sich Tiere nicht zur Vollendung kultivieren. Warum? Weil sie kein menschliches Wesen haben, keine menschlichen Eigenschaften haben. Wenn sie etwas herauskultivieren, ist das bestimmt alles dämonisch. Natürlich, in verschiedenen Dynastien, früher haben sich auch einige herauskultiviert, aber das sind alles äußerst besondere, da Tiere generell das Fa nicht bekommen dürfen. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Fa zu hören. Nur die Menschen dürfen das aufrichtige Fa hören, können sich kultivieren. Deswegen sind die Menschen am wertvollsten. Die Tiere haben das auch gesehen. Sie denken, ich weiß, ich kann mich nicht zur Vollendung kultivieren. Ihr könnt vielleicht wissen, dass in den klassischen Büchern steht, etwa alle 300 Jahre soll eine kleine Katastrophe kommen. Alle 500 Jahre soll eine große Katastrophe kommen, um sie zu töten. Sobald sie ein bisschen höhere Kultivierungsenergie bekommen, sollen sie getötet werden. Natürlich können sie sich auch nicht so hoch kultivieren, denn sie können sich nicht ganz der Eigenschaft des Kosmos angleichen. Deswegen sollen sie getötet werden. Sie haben diesen Grundsatz auch gesehen. Was machen sie dann? Sie haben eine Idee. Sie wissen, dass man sie kultivieren kann, wenn man sich einen Körper borgt. Sie können den menschlichen Körper bekommen. Wenn Sie die menschliche Gestalt bekommen, können Sie aufrecht gehen, um das Pfad zu hören und sich zu kultivieren. Keiner kann Sie dann hindern, da Sie einen menschlichen Körper bekommen haben. So haben Sie für sich eine Lücke im Kosmos ausgenutzt. Aber früher war solches Körperborgen nicht erlaubt. Da heutzutage die Menschen nach sowas streben, früher, wenn man sowas sah, war das überhaupt nicht erlaubt. Willkürliches Anheften, das ging überhaupt nicht. Aber die Menschen streben danach. Ich will mich bereichern. Während des Praktizierens ermüdet er sehr bei der Pfahlstellung. Seine Beine zittern und die Hände können es auch nicht mehr aushalten. Aber er hat keine Ruhe im Kopf. Er denkt, warum kann ich die Kultivierungsenergie nicht herauskultivieren? Wenn ich die Kultivierungsenergie herauskultiviere, heile ich auch Krankheiten. Warum ist mein Himmelsauge nicht geöffnet? Wenn mein Himmelsauge geöffnet ist, kann ich auch bei anderen Krankheiten feststellen und Geld verdienen, um mich zu bereichern. Er denkt immer an solche Sachen. Wenn der aufrichtige Meister das sieht, was ist denn das? Geht das überhaupt? Kann sein, dass du einen Meister hast. Kann sein, dass du keinen Meister hast. Selbst wenn kein Meister da ist, gibt es welche, die vorbeikommen. Sie haben gesehen, dass diese Person nicht gut ist. Dann kümmert er sich nicht mehr um ihn. Die Besessenheit hat es gesehen. Sie sagt, du kümmerst dich nicht mehr darum. Sie kann die Räume nicht sehen, in denen sich die aufrichtigen Erleuchteten befinden. Es ist auch nicht erlaubt, das zu sehen. Deswegen kann sie auch nicht sehen, ob du einen Meister hast oder nicht. Sie weiß aber von einem Grundsatz. Es ist nicht falsch, wenn ich ihm das gebe, was er haben möchte. Sie hat diese Lücke gefunden. Er will, er strebt danach. Er will Kultivierungsfähigkeiten. Diese Sache, er strebt danach. Er will Kultivierungsenergie haben. Er strebt nach Kultivierungsenergie. Sie weiß, dass der aufrichtige Meister dir sowas mit Sicherheit nicht geben darf. Wenn er es nicht gibt, gebe ich es ihm. Aber sie gibt es nicht umsonst. Sie hat ein Ziel. Am Anfang wagt sie nicht, sich an den Körper zu heften. Dann macht sie einen Test. Du willst Kultivierungsenergie. Ich gebe dir Kultivierungsenergie. Sie gibt dir Kultivierungsenergie. Beim Praktizieren hast du in der Hand ein prickelndes Gefühl. Der Körper ist auch heiß geworden. Sie kann auch Energie abstrahlen. Dann freut er sich und behandelt Krankheiten. Er beginnt, sie zu verwenden. Wenn du dich freust, freut sie sich auch. Schau mal, es geht. Du willst das haben. So geht das aber nicht. Diese Dinge so zu geben, ist zu mühsam. Du willst auch andere Dinge haben. Aber so kann ich sie dir nicht geben. Ich muss mich anheften, um sie dir zu geben. So heftet sie sich an. Nachdem sich diese Dinge angeheftet haben, können beim Praktizieren Kultivierungsfähigkeiten entstehen. Das Himmelsauge kann Dinge sehen. Darum beim Praktizieren, das Himmelsauge ist geöffnet. Es können sich sogar einige Fähigkeiten zeigen. Er freut sich wahnsinnig. Von da an hängt er ein Schild auf und ist als Qigong-Meister tätig. Ich sage euch, sein Himmelsauge ist gar nicht geöffnet. Er ist auch nicht in der Lage, sein Himmelsauge zu öffnen. Aber wieso kann er sehen? Sobald sie sich an seinen Körper angeheftet hat, kann sie sein Gehirn steuern. Ich habe an dem Tag, als ich über die Sache vom Himmelsauge geredet habe, erklärt, dass das menschliche Auge nicht direkt die Bilder widerspiegelt, sondern diese im Gehirn wiedergespiegelt werden. Nachdem dieses Ding sich angeheftet hat, steuert es das Gehirn des Menschen. Es sieht mit seinen tierischen Augen und lässt die Bilder in seinem Gehirn widerspiegeln. Deswegen meint er, dass er mit seinem Himmelsauge gesehen hätte. Wenn er die Kultivierungsenergie aussendet, streckt es von hinten seine Klaue raus. Er kann das nicht sehen. Er meint, dass er die Kultivierungsenergie aussenden kann. So ist dieses Problem aufgetaucht. Wenn ich sage, wie viele Menschen diese Dinge haben, würdest du wahrscheinlich Angst vor dem Praktizieren des Qigong haben. Es ist schon sehr schlimm geworden. Diese Dinge haben die menschliche Gesellschaft schon bis zur Unkenntlichkeit ruiniert. Warum sage ich so viele? Früher habe ich die Anzahl gesagt, das war sehr erschreckend. Deswegen sagen wir es hier nicht mehr. Warum so viele? Denkt mal nach, wie viele unserer Praktizierenden praktizieren mit einem aufrechten Gedanken? Und wer sagt, dass er sich von Herzen bis zur Vollendung kultivieren will? Ich will Leiden ertragen. Leiden ertragen bedeutet für mich nichts. Ich erhöhe meine Xing-Xing, um mich nach oben zu kultivieren. Wie viele Leute denken so im Park? Manche Leute streben sogar nach Kultivierungsfähigkeiten. Manche denken, warum kann ich keine Kultivierungsenergie herauskultivieren? Wenn ich die Kultivierungsenergie bekomme, will ich dem Firmenleiter, der schlecht zu mir war, eine Lektion erteilen. In der Bank gibt es Geld ohne Ende. Wenn ich Kultivierungsfähigkeiten bekomme, dann schaffe ich etwas hierher. Es gibt alle Arten von Gedanken. Wie ich bereits gesagt habe, reden sie von staatlichen Angelegenheiten bis hin zu ihrer Familie. Solche gibt es. Das Ziel dabei ist jedoch, dass das Tier sich kultiviert. Es lässt dich nicht kultivieren. Das sind zwei Extreme. Es lässt dich sprechen, damit du nicht praktizieren kannst. Wer hat praktiziert? Diese Dinge haben praktiziert. Wenn sich dein Körper bewegt, bekommt es Kultivierungsenergie. Deswegen sind jetzt diese Dinge in der Gesellschaft schon ziemlich kompliziert und ziemlich durcheinander geraten. Manche Leute behandeln Krankheiten. Er weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er weiß nicht, woher die Kultivierungsenergie kommt. Vor einigen Jahren, als sich Qigong im Aufschwung der Verbreitung befand, halfen sehr viele große Erleuchtete mit, um dieser himmlischen Erscheinung zu entsprechen. Sie halfen einigen guten Leuten. Aber jetzt sind sie alle zurückgegangen. Das gibt es nicht mehr. Diese Sache ist erledigt. Warum tauchen sie aber wieder massenhaft auf? Heute taucht einer auf, morgen taucht einer auf, mit diesen Namen, mit jenen Namen. Sie wissen selbst nicht, was auf sie wartet. Sie schaden den anderen und sich selbst. Manche Leute haben vielleicht gedacht, was ist denn so schlecht daran? Ich kann damit Geld verdienen. Das geht doch. Wozu soll ich mich um andere Sachen kümmern? Ich sage euch, es heftet sich nicht ohne Gründe an. Warum heftet es sich an? Sie geben dir Dinge, damit sie von deinem Körper etwas bekommen. Die Essenz des menschlichen Körpers, die zum Kultivieren dient, gibt es nur einmal. Sie wollen diesen Teil von dir wegnehmen oder direkt an deinem Körper eine menschliche Gestalt herauskultivieren und dann mitnehmen. Falls sie deine Dinge weggenommen haben, hast du gar nichts mehr. Dann bist du wie eine leere Hülle. Du bist nicht mehr in der Lage, dich in diesem Leben zu kultivieren. Da du gar nichts mehr hast, selbst wenn du dich kultivieren möchtest, geht es nicht mehr. Du hast gar nichts mehr. Du kannst dich nicht mehr zur Vollendung kultivieren. Manche Leute denken, so wie ich gesagt habe, egal, ich kümmere mich in diesem Leben nicht um die Sachen vom Nächsten. Mir reicht es, wenn ich Geld habe, wenn ich Ansehen habe. Ich sage dir, falls ich das sage, kannst du vielleicht Angst kriegen. Falls du berühmt wirst, kannst du es nicht genießen. Falls du Geld hast, kannst du es nicht ausgeben. Warum? Denkt mal alle nach, wenn sie deinen Körper etwas früher verlassen. Normalerweise kultivieren sie sich an deinem Körper. Welche, die dir direkt Dinge wegnehmen, sind relativ selten, da sie es nicht wagen. Falls sie deinen Körper früher verlassen, sind deine vier Gliedmaßen kraftlos, weil zu viel von deinen Dingen weggenommen worden ist. Alle Kleinigkeiten wie Kopfschmerzen oder Erkältung, alles kannst du bekommen. Grippe, nicht wahr? Falls sowas passiert, bist du sofort krank. Dein Körper ist schon so schwach, dass nichts mehr geht. Falls sie deinen Körper später verlassen, dann bist du ein Hirntoter. Du liegst nur noch mit einem Atemzug dort. Kannst du den Ruhm noch genießen? Selbst wenn du ihn hast, kannst du das Geld noch ausgeben, selbst wenn du es hast? Ist das nicht gefährlich? Bei vielen Menschen bleibt heutzutage, wie ich gesehen habe, nur eine leere Hülle übrig. Er fühlt sich noch richtig gut dabei. Wenn er spricht, kämpft er gegen andere. Er legt keinen Wert auf Dao, keinen Wert auf Tugend. So ungefähr ist die Sache, nicht wahr? Manche Qigong-Meister wagen sogar überall unter falschem Namen zu lügen und zu betrügen. Er ist sogar mit diesem nicht zufrieden und schimpft auf jenen. Er fühlt sich sogar richtig gut dabei. Von ihm ist nur noch eine leere Hülle übrig. Er ist schon nichts mehr. Alle sind so. Sie wissen alle nicht, woher die Kultivierungsenergie kommt. Sie bekommen die Kultivierungsenergie über Nacht. Es geht nicht, wenn ich die Sache, die ich gerade erklärt habe, nicht erkläre. Denn wenn man sich auf höherer Ebene kultiviert und ich diese Sache nicht erkläre, würde das ein großes Hindernis werden. Und gleichzeitig würde es auch ein ernsthaftes Problem sein. Wenn dir das Fa nicht richtig erklärt worden ist, kannst du dich überhaupt nicht kultivieren. Bei der Situation, von der ich gerade gesprochen habe, ist es so, dass alle plötzlich die Kultivierungsenergie bekommen. Im Qigong-Kreis gibt es einen sogenannten Fachbegriff, der Energieempfangen in einem zusammengestellten Feld heißt. Dieser gehört zu den Begriffen, die von solchen Leuten erfunden worden sind. Früher gab es so etwas nicht. Alle Begriffe waren Fa erklären, den Kultivierungsweg überliefern, Schüler anleiten, Schüler unterrichten. Es gab keine Begriffe wie Feld zusammenstellen. Das sind die heutigen Fachbegriffe von solchen Qigong-Meistern. Nun sprechen wir noch über ein anderes Phänomen. Ihr wisst, dass es in Qigong-Kreisen noch ein Phänomen gibt. Es ist so, dass ein Mensch plötzlich eine unverständliche Sprache sprechen kann. Dili Dulu, Dili Dulu. Mancher kann sogar mehrere unverständliche Sprachen sprechen. Sie haben sie wirklich nicht erfunden. Manche sprechen diese Sprache sogar recht fließend. Manche nennen sie kosmische Sprache, manche nennen sie himmlische Sprache, manche sprechen sogar von der Sprache des Buddha. Wir erklären mal, was das eigentlich ist. Ich sage euch zuerst, das ist keine Sprache der Erleuchteten. Sie ist auch keine Erscheinung der Kultivierungsfähigkeiten. Das heißt auch nicht, dass du diese Fähigkeiten hast. Es ist auch keine Erscheinung deiner Ebene. Das heißt auch nicht, dass du eine höhere Ebene hast. Was ist eigentlich los? Es ist so, dass in seinem Gehirn ein Teil des menschlichen Sprachbewusstseins von einem anderen kontrolliert wird. Bei solchen Leuten ist dies von ihrer Anhaftung verursacht worden. Er freut sich sogar noch sehr darüber, zeigt es den anderen, Dili Dulu. Je mehr er spricht, desto fröhlicher wird er. Je mehr er damit spricht, desto mehr wird er von anderen gesteuert. Deswegen sind es überhaupt keine Kultivierungsfähigkeiten. Das heißt auch nicht, dass diese Person besonders gut praktiziert hat. Sie wird eigentlich nur von anderen kontrolliert. Es ist so, dass es auf den Schultern oder auf dem Kopf oder ein Stück hinter demjenigen, der diese kosmische Sprache spricht, ein intelligentes Wesen gibt. Warum kann ein solches Phänomen auftauchen? Ihr Ziel ist nicht, sich einen Körper zur Kultivierung auszuleihen. Sie haben ein anderes Ziel. Dass die menschliche Gesellschaft sich bis zum heutigen Zustand entwickelt hat, ist wirklich sehr gefährlich. Denkt mal alle nach, die ganze Moral rutscht ab. Diese hinterlistigen, intrigierenden Menschen. Sie streben nach Reichtum, um persönliche Interessen und Ziele zu erreichen und nehmen keine Rücksicht auf die Verluste anderer. Sie wenden alle Methoden an, um anderen zu schaden. Diese Gedanken, die sie beim gegenseitigen Intrigieren von sich geben, sind sehr schlecht. Denkt mal alle nach, die Menschheit hat schon diesen Zustand erreicht. Ist es nicht gefährlich? Wenn es den Gipfel erreicht, schlägt es ins Gegenteil um. Kann man erlauben, dass die Moral der Menschen bis zu diesem Zustand verdirbt? Wenn sich das so weiterentwickelt, wie wird es dann in der Zukunft aussehen? Wenn das so weitergeht, wie wird es dann aussehen? Meinst du nicht, dass das gefährlich ist? Über diese oder jene Katastrophe haben wir nicht gesprochen. Ich werde auch nicht darüber sprechen. Selbst wenn es Katastrophen geben würde, das hat mit den Kultivierenden aufrichtiger Schulen und guten Menschen nichts zu tun. Das ist nur für die schlechten Menschen. Die Reinigung betrifft nur die schlechten Menschen. Die Menschen, die anderen schaden. Die Menschen, welche die kosmischen Regeln sabotieren. Das sind alle solche. Diese Dinge wissen das auch. Die Menschheit ist schon so weit gekommen, das ist sehr gefährlich. Sie wollen auch fliehen. Warum wollen sie fliehen? Sie befinden sich zwar in anderen Räumen, aber auf der gleichen Ebene wie die Menschen. Deswegen wollen sie fliehen. Sie wissen, wenn die Katastrophe kommt, können sie auch nicht entkommen. Deswegen wollen sie fliehen. Man sieht zwar, dass die Menschen heute eine Qigong-Schule lernen, morgen eine Qigong-Schule lernen, es geht relativ leicht. Aber wenn jene Wesen das lernen möchten, ist das sehr schwer. Es ist ihnen nicht erlaubt worden, im Jenseits das Pfad zu bekommen. Mit Klarheit das Pfad zu bekommen, ist nicht erlaubt. Alle dürfen es nur im Nebel erhalten. Hierher zu kommen, wagen sie aber nicht. Einmal Gehirnwäsche und sie wissen gar nichts mehr. Im schlimmsten Fall sind sie noch schlechter als Menschen, noch schlimmer als die jetzigen Menschen. Sie wagen überhaupt nicht, hierher zu kommen. Was machen sie dann? Sie haben eine Idee. Wir tun gute Sachen, um den Menschen zu helfen. Dann können wir uns erhöhen. Sie denken und denken, aber sie wissen nicht, wie sie die Krankheit behandeln können. Sie wissen aber, wenn sie ihre Energie abgeben, können sie einige Wirkungen erzielen. Die kranken Menschen können dadurch etwas Linderung erfahren. Vorläufig werden die Schmerzen etwas gelindert. Es tut nicht mehr so weh. Sie werden zwar nicht beseitigt, aber vorläufig unter Kontrolle gehalten. Deswegen ist es in den meisten Fällen so, wenn diejenigen, welche die kosmische Sprache beherrschen, vor den Kranken stehen, fühlen sich die Kranken gut. Sie erfahren etwas Linderung. Sie haben ein solches Ziel. Aber um die gewöhnlichen Menschen kümmern wir uns nicht. Das gehört zu den menschlichen Sachen. Doch ich sage euch, denkt mal nach. Der Mensch ist das Höchste der Schöpfung und ist am wertvollsten. Wenn du dich kultivieren willst, darfst du dich nicht von denen kontrollieren lassen. Sie sind vielleicht bereits jetzt schon nicht höher als du. Und du wirst noch von ihnen kontrolliert. Das ist von deinem sich zur Schau stellenden Herzen verursacht worden. Und du bist auch noch froh darüber. Dieser Mensch, so verwirrt ist er. Wir haben gesagt, bei der aufrichtigen Kultivierung, bei unserem Falun Gong ist es natürlich absolut verboten, ein solches Herz zu haben. Wir dürfen solche Dinge überhaupt nicht aussprechen. Manche halten es für Fähigkeiten, da sie weitergegeben und gelehrt werden können. Versuch's mal, versuch's mal, versuch's mal. Wenn du es einmal versuchst, kannst du es aussprechen. Wenn er Mut hat, kann er es auch aussprechen. Diese Dinge leben auch in Rudeln. Wenn du sprichst, heftet sich eins an und spricht. Manche sagen, dass das die Buddha-Sprache wäre. Das ist eine glatte Verleumdung der Buddhas. Wie kann es die Sprache der Buddhas sein? Ihr wisst, viele Leute, deren Himmelsauge geöffnet ist, können sehen und Menschen mit einer sehr guten angeborenen Grundlage können Erleuchtete sehen. Nachdem sie diese gesehen haben, meinen sie, dass diese mit ihnen gesprochen hätten. In der Tat hat er aber seinen Mund gar nicht bewegt. Er hat übernatürliche Kräfte. Das heißt, die Gedanken, die von ihm abgegeben werden, haben einen räumlichen Ton. Dieser fließt mit der Stimme des Erleuchteten in dein Gehirn hinein. So, als ob du ihn hören würdest. Eigentlich hat er überhaupt nicht gesprochen. Wenn er in diesem Raum spricht, kann er ein Erdbeben verursachen, und zwar kein kleines. Deswegen spricht er normalerweise nicht. aber manche Leute haben ihn gehört. Das war die Öffnung des Himmelsohres. Sobald das Ohr geöffnet ist, da dieses Ohr und das Himmelsauge ein System bilden. Sprich, wenn das Himmelsauge geöffnet ist, kann man auch Dinge hören. Wenn das Himmelsohr geöffnet ist, kann man auch hören. Also, man kann die wunderschöne Musik oder sprechende Menschen aus anderen Räumen hören. Was ist da eigentlich los? Du kannst deshalb das Gespräch und die wunderschöne Musik aus anderen Räumen hören, weil der Erleuchtete seine Kultivierungsfähigkeiten und einige Dinge als Träge benutzt, die den Unterschied zwischen den Räumen aufhebt. Dann fließt es in dein Ohr hinein. Deswegen haben die meisten Leute seine Worte in anderen Räumen gehört. Sie können allerdings nicht deutlich hören, was er sagt, da der Unterschied zwischen jenem großen Raum und unserem Raum zu groß ist. In verschiedenen Zeiträumen sind die Begriffe auch unterschiedlich. Wenn die Räume anders sind, sind auch die Zeiten anders. Deswegen ist in diesen großen Räumen die Zeit meist schneller als in unserem Raum. Man sagt, im Himmel erst ein Tag, auf der Erde schon 1000 Jahre. Was bedeutet das? Das heißt, in jener Einzelwelt, wo sich jene großen Erleuchteten befinden, gibt es keine Zeitbegriffe, gibt es keine Zeit. Deshalb, wenn sich zwei Leute darin ein bisschen unterhalten, drehen sie den Kopf, dann ist ein Mensch geboren worden. Dann unterhalten sich die zwei nochmal zwei Sätze lang, drehen den Kopf zurück, dann ist dieser Mensch schon beerdigt worden. So schnell geht das. Da es zu hier einen Unterschied in der Zeit gibt. Das sagt den Menschen, ihr nutzt noch nicht die Zeit zur Kultivierung. Einmal mit den Augen gezwinkert, dann ist nichts mehr da. Im Buddhismus wird gesagt, in ein paar hundert Jahren bekommt man einen menschlichen Körper. Es dauert sogar ein paar tausend Jahre, bis man einen menschlichen Körper bekommt. Bei der Reinkarnation in den 6 Daseinsbereichen einmal einen menschlichen Körper zu bekommen, ist nicht leicht. Sprich, wenn man als Stein geboren wird, kommt man in 10.000 Jahren nicht heraus. Wenn der Stein nicht verwittert, kommt man nicht heraus. Man nutzt die Zeit immer noch nicht aus, um sich zu kultivieren. Das ist das, was im Buddhismus gesagt wird. Das bedeutet, dass das Buddha-Fa schwer zu bekommen ist. In unterschiedlichen Räumen gibt es auch große unterschiedliche Zeiten und Raumeigenschaften. In den Einzelwelten gibt es keinen Zeitbegriff, aber im großen Raum schon. Der Unterschied zu jenem großen Raum sieht so aus. Eine alte Zeiteinheit in unserem Raum, über die unsere Vorfahren gesprochen haben, ist heute 2 Stunden. Und eine Zeiteinheit dort drüben ist ein Jahr. Wenn eine alte Zeiteinheit bei uns vorbei ist, ist drüben schon ein Jahr vorbei. Das heißt, die Zeit in jenem großen Raum ist schneller als die in unserem Raumfeld. Deswegen kann man sich als Mensch am besten kultivieren. Sprich, wenn du die ganze Nacht im Doppellotussitz meditierst, hält man dich für hervorragend. Er hat sich dort schon 6 Jahre kultiviert, so bitter ist das. Die anderen sehen das so. Also, als Mensch kann man sich gut kultivieren. Von Anfang an befindet man sich schon in Bitternis. Später werde ich erklären, wie bitter das für dich ist. Da es allen so geht, empfindest du es aber nicht als bitter. Eigentlich sehen jene es als sehr bitter an. Wie würde nun ihre Sprache von da drüben, wegen dem von der Zeit geschaffenen Unterschied, hier bei dir klingen, wenn du sie hörst? Sie hört sich wie Vogelzwitschern an. Wie beim Schnelllauf des Plattenspielers. Tschu, 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 tschu. So klingt das. Er spricht noch sehr langsam, aber bei dir klingt es schon sehr schnell. Deswegen kann man nicht deutlich hören. Nur wenn er Kultivierungsfähigkeiten als Träger für die Musik und Stimme verwendet und dadurch diesen zeitlichen Unterschied überwindet, kannst du es deutlich hören. Seine Fähigkeiten sind sehr groß. Er kann solche Sachen schaffen. Deswegen spricht er normalerweise nicht. Besonders auf höherer Ebene ist es so, wenn sich zwei Menschen treffen, lächeln sie einander zu, dann haben sie schon alles verstanden, da diese Gedankenübertragung eine Stimme mit sich bringt. Deswegen sprechen sie normalerweise nicht. Doch das ist auch nicht absolut so. Manchmal sprechen sie auch. Wenn sie sich freuen, unterhalten sie sich auch sehr lebhaft. Sie haben sogar eine Methode, die Sprache zu ersetzen. Das sind die Handgesten. Buddhisten sprechen von Handgesten. Wenn man die Handgesten zeigt, ist es wunderschön, nicht wahr? Die Gestik der Buddhas. Es gibt auch verschiedene kleine Handgesten. Wenn wenige Menschen da sind, machen sie die kleinen Handgesten. Wenn mehrere Menschen da sind, zeigen sie große Handgesten. Wenn die Bodhisattvas das Fa erklären sie es mit der Stimme. Gleichzeitig zeigen sie auch große Handgesten. Manchmal, wenn wenige da sind, zeigen sie kleine Handgesten. Wenn du die tibetischen Tantristen über die Handgesten befragst, wissen sie nicht unbedingt, was das ist. Sie können dir nur sagen, dass es unübertreffliches Yoga sei. Er hält das für eine Kultivierungsmethode. Eigentlich ist es die Sprache der Buddhas. Da es die Sprache der Buddhas ist und die Sprache der Buddhas gleich dem Fa ist, hat die gezeigte Handgeste große Macht. Es ist auch Fa. In Tibet sind die Handgesten, die sie benutzen, aber nur eine Sache des Praktizierens. Sie sind festgelegt. Das ist nur eine Kleinigkeit fürs Praktizieren. Aber die wirklichen Handgesten sind keine festgelegten Dinge. Sie gleichen den einzelnen Worten der Sprache, nicht wahr? Sie werden beliebig kombiniert und damit beliebige Sätze gesagt. Deswegen sind sie sehr kompliziert und vielfältig. Es gibt auch keine Regeln dafür. Neben dieser kosmischen bzw. Informationssprache haben wir beiläufig über diese Sache gesprochen. So viel dazu. Nun haben wir sehr viel Zeit gebraucht. Im Folgenden sprechen wir darüber, was ich euch alles gebe. Ihr wisst, im Qigong wird über Informationen gesprochen. Manche Leute fragen mich, Meister, Sie erklären nur, was für Informationen geben Sie uns denn? Manche Leute lassen mich Autogramme schreiben. Sie lassen meine Hände nicht los und wollen ein paar Informationen haben, das weiß ich. Ich sage dir, das sind nur Dinge zur Heilung und Gesundheitsförderung. Das ist nur das, was auf dieser Ebene erzählt wird. Egal wie viel Energie ich dir gebe, auf der Ebene der Kultivierung wird sie abfallen. Es funktioniert nicht. Es ist nicht deine. Deine Kultivierungsenergie wird nur dann Stück für Stück wachsen, wenn du dein Herz kultivierst. Für deine Xing-Xing gibt es einen Maßstab, gibt es ein Kriterium, nicht wahr? Egal wer sie dir gibt, er kann sie dir nicht aufsetzen. Wenn sich dein Bruder kultiviert und sie dir aufsetzt, geht es auch nicht. Wenn deine Eltern sie dir aufsetzen, geht es auch nicht. Du siehst, dass sie in diesem Leben deine Eltern sind. Machen wir einen Scherz. Im Buddhismus spricht man von Reinkarnation. Seit so langer Zeit hat es dein Leben schon gegeben. Man weiß nicht, wie viele Eltern und wie viele Kinder du in dieser menschlichen Welt hattest. Welche sind deine echten? Nur die Eltern, die dich ursprünglich geboren haben, sind die echten. Das, was der Buddhismus erklärt, bedeutet, dass man nicht zu sehr an den menschlichen Dingen festhalten soll. Nicht an Qing, also Gefühlen und Emotionen festhalten. Manche Leute können nichts loslassen. Dieses lässt er nicht los, jenes lässt er nicht los, nicht wahr? Manche Leute sagen, wenn die Krankheit meiner Mutter geheilt worden ist, kann ich mich kultivieren. Es sieht so aus, als ob die Heilung seiner Mutter eine Bedingung für seine Kultivierung sein würde. Überlegt mal, kann ein Mensch sich selbst verändern? Ein gewöhnlicher Mensch, du willst die Menschen erlösen, deine Verwandten und Freunde. Wenn du dich bis zur Vollendung kultivierst, Dao bekommen hast, dann kannst du das machen. Du, ein kultivierender Mensch, kannst das aber überhaupt nicht machen. Du hast dieses Herz umsonst gehabt. Diese Anhaftung hindert dich bei der Kultivierung. Es ist gerade eine dämonische Kraft. Alle Gefühle sind Dämonen. Natürlich sagen wir nicht, dass du nicht pietätvoll zu deinen Eltern sein sollst. Das geht nicht. Das sind die Regeln von Himmel und Erde. Menschen müssen pietätvoll und gehorsam gegenüber den Eltern sein und ihre Kinder behüten. Bei zwischenmenschlichen Beziehungen fördern wir diese engstirnigen Gefühle nicht. Wir legen Wert auf Barmherzigkeit. Wir hegen allen Liebewesen gegenüber ein barmherziges Herz. Was wir klären, ist das Große, die Dinge im weiteren Sinn. Ein weites, großes Herz, nicht dein kleines. Deswegen sprechen wir hier nicht von Informationen. Mancher Qigong-Meister sagt, du stehst in einer Himmelsrichtung, ich sende die Kultivierungsenergie aus und du bekommst die Informationen. Ich gebe dir ein paar Teeblätter, umrühren, umrühren. Du gehst damit nach Hause und trinkst. Wir legen keinen Wert auf so etwas. Auf was legen wir denn Wert? Wir sprechen von einigen Methoden, die wir für die echte Kultivierung benutzen, um für dich die Verantwortung zu tragen. Was machen wir? Alle wissen, von Anfang an, inklusive heute, beseitigen wir für euch sehr kraftvoll alle schlechten Dinge von eurem Körper. Nachdem diese Dinge beseitigt sind, werden wir die meisten von euch in den Zustand des milchweißen Körpers eintreten lassen. Dann lassen wir in diesem Kurs schon Kultivierungsenergie bei dir entstehen. Warum entsteht Kultivierungsenergie? Wenn du diesen Kurs verlässt, wirst du später spüren, dass sich deine Xing-Xing stark erhöht hat. Dann wirst du selbst herausfinden, dass sich deine Weltanschauung gewandelt hat. Ist das nicht deine Erhöhung? Da du dich erhöht hast, kommst du hoch und deine Kultivierungsenergie wird auch wachsen. Deswegen werden wir in diesem Kurs auch schon diesen Punkt erreichen. So werden wir das machen. Das gebe ich euch. Manche bringen ihren Körper durcheinander, indem sie mal diesen Weg, mal jenen Weg praktizieren. Wir müssen das alles für dich in Ordnung bringen. Mach später kein solches Durcheinander mehr. Selbst in deinem Bewusstsein darfst du solche Gedanken nicht haben. Die Übungen zu machen ist sehr einfach, aber die Absichten spielen eine Rolle. Wenn du diese in deinen Gedanken haben willst, kommen sie schon. Manche Leute denken beim Praktizieren von Falun Gong, wie ich früher praktiziert habe, war angenehm. Das sollte ich noch beibehalten. Immer weiter mit dieser Haltung. Ich bilde das Siegel so oder so. Ich sage dir, wenn du so übst, kommt dieses Ding. Dann kommst du wieder durcheinander. Das Falun wird nicht mehr so rein sein. Wenn wir sehen, dass du mit den Füßen auf zwei Booten stehst, werden wir alle Dinge zurückziehen. Es ist nicht erlaubt, diese Dinge nach Belieben kaputt zu machen. Sie sind sehr wertvoll. Wir haben diese erst in einer langen historischen Periode und durch den Fleiß unzähliger Menschen gebildet. Die Dinge, die während einer solch astronomischen Zahl gebildet worden sind, werden von dir auf einmal kaputt gemacht? Das ist überhaupt nicht erlaubt. Deswegen sage ich, sich auf einen Kultivierungsweg zu konzentrieren, ist eine sehr entscheidende Sache. Dein Körper wird in Ordnung gebracht. Das Gute wird beibehalten, das Schlechte für dich beseitigt. Das garantiert, dass du dich auf höhere Ebenen kultivieren kannst. Für einen Teil von euch muss das so gemacht werden. Doch selbst wenn das bei dir so gemacht wird, kannst du dich immer noch nicht kultivieren. Warum kannst du dich nicht kultivieren? Wenn du nichts vom Fa weißt, kannst du dich keinen einzigen Tag kultivieren. Ihr wisst, Menschen werden Leben für Leben durch Karma behindert. Wer weiß, wen du getötet hast? Menschen getötet, Lebewesen umgebracht, früher jemanden schikaniert oder ausgenommen hast. Dass du hier bist, sieht der Gläubiger da drüben ganz klar. Wenn du wie ein gewöhnlicher Mensch lebst, kümmert er sich nicht um dich. Er weiß, wenn der Zeitpunkt kommt, musst du es mir zurückzahlen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich meine Schulden eintreiben. Du willst dich kultivieren? Das duldet er dann nicht mehr. Du willst gehen, dann kann ich dich das nächste Mal nicht kriegen, dich nicht mehr erreichen. Du gehst weit nach oben, das geht nicht. Dann sucht er dich auf, um die Schulden einzutreiben. Er stört dich. Wenn die Störung bei dir nichts nützt, will er dir wirklich dein Leben nehmen. Er weiß, wenn er dich getötet hat, muss er auch sterben, aber er muss dich trotzdem töten. Ich habe erklärt, wenn ein Mensch sich kultivieren möchte, ist das keine einfache Sache. Kultivieren ohne aufrichtiges Fa. Du willst dich selbst kultivieren? Wenn du dich nicht selbst kultivierst, ist derjenige, der sich kultiviert, nicht du. Wenn du dich wirklich kultivieren kannst und auch willst und dich keiner schützt, kannst du dich auch nicht kultivieren. Wenn du aus der Tür trittst, begegnest du schon einer Lebensgefahr. Dein Schuldner will dein Leben haben. Warum? Natürlich wirst du nicht im Lotussitz geköpft. Das wird nicht passieren. Es muss der Gesellschaft, der gewöhnlichen Menschen entsprechen. Kann sein, dass du, wenn du aus der Tür trittst, schon von einem Auto angefahren wirst. Du fällst vom Haus runter oder begegnest natürlichen Katastrophen oder Unfällen, Todesfällen. Sicher wird so etwas passieren. Die heutigen Menschen sind wie im Karma gewälzt. Keiner hat wenig Karma. Deswegen werden dir all solche Unannehmlichkeiten begegnen. Was machen wir dann? Ihr wisst, manches Karma werden wir für dich beseitigen. Das ist abhängig von der Kultivierungskraft des Meisters. Wenn der Meister eine höhere Kultivierungskraft hat, kann er viel, viel Karma beseitigen. Der Rest wird in unzählige Teile aufgeteilt. Sie werden sehr klein gemacht und als eine Art kleiner Trübsal auf verschiedene Ebenen gelegt. Gleichzeitig wird deine Xingxing erhöht und dein Karma in Tugend umgewandelt. Deine Kultivierungsenergie wird wachsen und deine Xingxing wird sich erhöhen. Dazu dient das. Sich zu kultivieren ist doch bitter. Wir haben absichtlich diese Dinge von dir benutzt. Wenn du das selbst machst, ist das dein Ende. Vielleicht machst du eines Tages deine Augen zu. Eine Krankheit, dann stehst du nicht mehr auf. Mit einem Mal 20 Jahre krank. Alles Mögliche kann passieren. Bei gewöhnlichen Menschen ist das so. Um deine Sicherheit zu garantieren, müssen solche Sachen für dich beseitigt werden. Sich zu kultivieren ist nicht so einfach. Deswegen habe ich unzählige Fascheln, die dich schützen können. Wenn du wirklich Falun Gong praktizierst, Falun Dafa praktizierst, schützt dich mein Fascheln. Ich habe so viele Fascheln, dass man sie nicht mehr zählen kann. Sehr viele. Wie viele Menschen es auch sind, ich kann mich um sie alle kümmern. Die Fascheln wurden von meiner Kultivierungsenergie, meinem Pfa und all meinen Lebewesen herauskultiviert. Er sieht genauso aus wie ich, nur hat er die Kleidung der Mönche an. Ein gelber Stoff. Die Haare sind gelockt. Es gab jedoch manche Schüler, als sie meine Gestalt gesehen haben, sahen die Haare manchmal so aus wie jetzt hier bei mir. Oder sie hatte irgendeine Kleidung an. Eine Sache sollt ihr beachten. Bei manchen haben sich Dämonen verwandelt, um dich zu betrügen. Manche sind in deinen eigenen Gedanken entstanden. Du hast ihn gesehen. Du hast ihn wirklich gesehen. Wenn du denkst, dass die Erscheinung des Meisters so sein soll, wird sie sofort in einem solchen Gewand erscheinen, da das von deinen Gedanken umgewandelt wird. Ein solches Problem wird auftauchen. Ich kann Schüler schützen, damit sie keine Probleme haben. Viele Qigong-Meister wagen nicht, die Dinge auf der hohen Ebene zu verbreiten. Sie schaffen diese Sache nicht, weil sie keine Fashion haben. Die Fashion, ihr wisst, ihre Erscheinung soll so sein. Wie dem auch sei, wenn er diese Ebene nicht erreicht, ist es nicht erlaubt, dass so etwas bei ihm entsteht. Es ist dann nicht erlaubt, die Menschen zu lösen. So etwas darf nicht entstehen. Deswegen kann ich euch schützen, damit ihr keine Probleme habt, keine Probleme auftauchen. Was für Dinge gebe ich euch noch? Wir müssen noch das Falun in dich einsetzen. In deinem Körper werden noch Abertausende, Zehntausende Dinge wie Samen in deinen Körper angepflanzt. Die Dinge, die wir in dieser Schule herauskultivieren, sind sehr vielfältig. Mehr als Abermillionen Dinge. Diese herauskultivierten Dinge haben unterschiedliche Zustände und unterschiedliche energetische Formen. Wenn wir diese Samen nicht in dich einpflanzen würden, könntest du überhaupt nichts herauskultivieren. Das wäre wie Krieg auf dem Papier zu spielen. Das alles wird in dich eingepflanzt. Das garantiert, dass solche Dinge in dieser Schule entstehen können, da unsere Kultivierungsenergie automatisch wirkt. Nicht nur das Falun dreht sich, auch sehr viele Mechanismen werden unter der Bewegung des Faluns automatisch gedreht. Normalerweise werden in anderen Schulen Gedanken geübt. Himmelskreis öffnen, Lauf der großen Meridiane, kleiner und großer Himmelskreis, an all das musst du gar nicht denken. Wir haben außerhalb deines Körpers einen drehenden Mechanismus eingesetzt. Dieser dreht sich außerhalb deines Körpers. Das Ziel ist, die Meridiane in deinem Körper in Bewegung zu setzen. Wenn sie sich nicht bewegen, lasse ich sie drehen, und zwar ununterbrochen. Wenn du schläfst, dreht er sich unaufhörlich, wie das Falun. Das heißt, diese Kultivierungsenergie kann zu einem Automatismus werden. Alles wird zu einem Automatismus. Egal, welche Arbeit du machst, es wird dich nicht beeinflussen. Du kannst ruhig arbeiten gehen, aber du musst dich wie ein Kultivierender verhalten. Erhöhe deine Xingqing, dann können diese Dinge ihre Wirkung entfalten. Sonst werden sie sich nur drehen, aber nicht wachsen. Wenn du deine Xingqing erhöhst, verändert sich alles. Gerade habe ich erklärt, was der Meister dir gibt. Ich gebe dir so viele Dinge. Aber wie lange gibt dir der Meister diese Dinge? Mancher denkt, wie lange bekomme ich das? Wenn du dich nicht mehr kultivierst, wird alles zurückgenommen. Gewöhnliche Menschen dürfen solche übernatürlichen Dinge nicht bei sich haben. Sonst ist das lebensgefährlich. Wenn du dich kultivierst, wirst du sie garantiert bis zur Vollendung haben. Natürlich müssen wir euch hier eine Sache erklären. Du sollst auch nicht traurig sein. Manche Leute kultivieren sich nicht sehr fleißig, nicht sehr gewissenhaft. Deswegen geht er dahin, wenn sein Leben nicht jenes Niveau der Doppelkultivierung von Körper und Geist erreicht. Ein Teil der Menschen ist so dahingegangen. Aber viele sind mit dem Falun dahingegangen. Da er das Fa schon bekommen hat, garantiert das, dass er wiederkommt und sich weiter kultiviert. Er ist nicht umsonst dahin gegangen. Natürlich ist es auch sehr traurig. Er hat sich doch nicht viel Mühe gegeben. Oder die Zeit reichte nicht mehr aus. Bei einem Teil wird das so sein. Nun sprechen wir noch über eine Sache. In unserem Kultivierungskreis, in Qigong-Kreisen, gibt es einen Begriff, der Feld heißt. Besonders in Qigong-Kreisen spricht man vom Qi-Feld oder Magnetfeld. Diese Begriffe sind absolut nicht richtig. Warum sind sie nicht richtig? Weil es kein Magnetfeld ist. Die Energiesubstanz, die ein Qigong-Meister ausstrahlt, ist äußerst reichhaltig. Nicht nur magnetisch und elektrisch und auch kein Qi. Qi ist ja erst recht nichts. Deswegen ist es nicht richtig, es als irgendein Feld zu bezeichnen. Da es eine Art energetische Abgabe und Aufnahme ist, finde ich es relativ geeignet, wenn wir es als Energiefeld bezeichnen. Was bewirkt dieses Feld? Ihr wisst, in Reichweite des Feldes, falls es von einem aufrichtigen Kultivierenden ist, fühlen sich alle sehr wohl. Ein Beispiel. Die heutigen Kursteilnehmer innerhalb dieses Feldes fühlen sich alle relativ wohl. Alle fühlen sich relativ glücklich. Haben ein barmherziges Gefühl. Manche werden sogar ganz und gar nicht mehr an schlechte Sachen denken. Warum kann das so sein? Weil das Fels, das ich ausstrahle, genau so ist. Ich habe mich so kultiviert. Deswegen gibt es bei der aufrichtigen Kultivierung solch ein reines und aufrichtiges Feld. Später, wenn du deine Kultivierungsenergie immer weiter erhöhst, wird es bei dir auch solch ein Feld geben. Was kann dieses Feld bewirken? Gerade habe ich gesagt, warum bei euch ein solcher Zustand vorkommt. Ihr sitzt hier und habt ein harmonisches, angenehmes, glückliches Gefühl. Weil dieses Feld alle unrichtigen Zustände berichtigen kann. Die Menschen sind alle ursprünglich gutherzig und sollen die Eigenschaft Jian Shanren haben. Nur weil du dich unter den gewöhnlichen Menschen verirrt hast und eigensinnig an den menschlichen Gefühlen festgehalten hast, ist deine ursprüngliche Natur von verschiedenen Anhaftungen in die Irre geführt worden. Deswegen können deine Gedanken in der Reichweite dieses Feldes kurzzeitig korrigiert werden, da es alle unrichtigen Zustände korrigieren kann. Unter diesen unrichtigen Zuständen kann man Folgendes verstehen. Der menschliche Körper soll keine Krankheit und kein Karma haben. Innerhalb der Reichweite dieses Feldes werden die Schmerzen bei vielen, die hierher kommen, gelindert. Manche werden sich sogar überhaupt nicht mehr unwohl fühlen. Es kann aber sein, dass du dich, wenn du aus dieser Halle gehst, genauso unpässlich fühlst wie vorher, weil deine Krankheiten gerade beseitigt werden. Das heißt, dass dieses Feld diesen unkorrekten Zustand korrigiert. Manche haben ihre Kultivierungsenergie sehr gut veredelt. Du kannst damit die Gedanken der anderen beim Vorbeigehen auf der Straße verändern. Mancher will schlechte Dinge machen oder denkt Schlechtes und will schimpfen. Als er den Mund gerade zum Schimpfen aufmacht, will er, während du vorbeigehst, nicht mehr schimpfen. Wenn einer gerade Schmerzen hat und du vorbeiläufst, hat er keine Schmerzen mehr und fühlt sich sehr angenehm. Es hat eine solche Wirkung. Wenn dieses Feld sehr groß ist, hat es noch größere Wirkungen. Im Buddhismus hat man es genauso gesagt. Überall, wo Buddhas Licht erstrahlt, herrschen Schicklichkeit, Redlichkeit, Harmonie und Klarheit. Nun noch eine Sache. Wie geben unsere Falun Gong-Schüler den Kultivierungsweg weiter? Als Falun Gong-Schüler finden wir den Weg sehr gut, wollen es auch verbreiten, einige gute Sachen machen, etwas Energie und Tugend sammeln. Das ist eine gute Sache. Menschen erlösen ist eine Sache, mit der man viel Kultivierungsenergie und Tugend bekommen kann. Manche Leute sagen, dass Krankheiten heilen die Erlösung für alle Lebewesen wäre. Ich sage, das ist nicht so. Morgen spreche ich über das Heilen von Krankheiten. Das ist eigentlich eine Betrügerei. Unsere Falun Gong-Schüler dürfen keine Krankheiten heilen. Morgen spreche ich über diese Sache. Warum darf man die Krankheiten nicht heilen? Falun Gong-Schüler sollen bei der Kultivierung der Xingxing den Maßstab von Falun Gong an sich anlegen. Deswegen dürfen wir bei der Verbreitung des Kultivierungsweges keine Krankheiten heilen. Viele Leute wollen den Weg verbreiten, aber er meint, dass Heilen gleich der Erlösung aller Lebewesen wäre. Das ist eine absolute Verdrehung und Verunglimpfung des Buddha-Pha. Hat Shakyamuni gesagt, dass das Heilen von Krankheiten gleich der Erlösung aller Lebewesen wäre? Das ist das Menschenerretten auf den kleinen Wegen. Das ist nur eine Kleinigkeit, die er mit seiner Fähigkeit tun kann. Die echte Erlösung aller Lebewesen heißt, die Menschen aus dem Meer des Leids auf das glückliche Ufer zu bringen. Die wirkliche Erhöhung, das ist die Bedeutung. Was kannst du bei der Erlösung aller Lebewesen machen? Bei der echten Erlösung sollst du Menschen das Pha wissen lassen, das Pha bekommen lassen. Wenn die Menschen das Pha kennen und sich danach verhalten, dann ist das für dich die Erlösung aller Lebewesen. Wenn du dich später auf sehr hoher Ebene befindest und die Menschen direkt mit deiner Fähigkeit erlöst, ist das eine andere Sache. Ein gewöhnlicher Mensch, ein Mensch während der Kultivierung, kann das aber nur so machen. Die Menschen das Pha erhalten zu lassen, ist gleich der Erlösung aller Lebewesen. Deswegen können wir das erklären und verbreiten. Aber ihr dürft keine solchen Kurse veranstalten, wie ich das gemacht habe. Die Verbreitung durch solche Vorträge ist absolut verboten. Unsere Betreuungsstelle kann einen Saal organisieren, zusammen mit euch Videos anschauen und Kassetten hören und euch dann die Übungen beibringen. Das geht. Niemand ist in der Lage, dieses Pha zu erklären. Er kann es auch nicht erklären. Falls jemand etwas davon erklärt, ist es nicht von Falun Gong. Das sind seine eigenen Dinge. Das ist Sabotage an Falun Dafa. Er kann dieses Pha überhaupt nicht erklären. Die Dinge, die er erzählt, können die Menschen nicht erlösen. Man kann Kassetten anhören. Wie sollen wir es weitergeben? Wenn unsere Schüler den anderen das Fa weitergeben, beim Weitergeben kannst du es so vorstellen. Li Hongzhe hat es so und so erklärt. So geht das. Deine eigenen Worte sollst du auch nicht mir zuschieben. Wenn du deine Worte als die Worte von Li Hongzhe ausgibst, kannst du auch das Fa sabotieren. Wir sollen auf jeden Fall auf diese Sache aufpassen. Egal wer auf der Basis unseres Fa etwas verändert und erfindet, sabotiert ernsthaft Dafa. Wir akzeptieren das überhaupt nicht. Eine andere Sache ist noch, egal wer das Fa verbreitet, egal wer, er darf kein Geld kassieren. Freiwillig den Kultivierungsweg weitergeben, nicht nach Ruhm und Reichtum streben, nur Kultivierungsenergie und Tugend sammeln. Warum nehmen wir Geld? Warum nehmen wir bei Kursveranstaltungen Kursgebühren? Ihr wisst, viele Mitarbeiter müssen essen und wohnen und Unterlagen kopieren. Später bauen wir auch Stützpunkte für unsere Schule. Dafür nehmen wir Geld. Bei anderen geht das nicht. Niemand darf das so machen. Ihr wisst, als Shakyamuni sein Fa verbreitete, durfte man keine Gegenstände und kein Geld behalten, damit keine Anhaftung an Geld und Materiellem entsteht. Nur ein Essnapf und kein Zuhause. Abgetrennt von allen Begierden, bei der echten Kultivierung müssen wir für dich die Verantwortung tragen. Man muss das so machen. Niemand darf Geld kassieren. Alles bei der Verbreitung ist freiwillig. Egal ob inländische oder ausländische Schüler, sie müssen das so machen. Manche Leute fragen, können Sie uns im In- und Ausland schützen? Selbst wenn du auf dem Mond oder irgendwo anders bist, kann ich dich schützen. Mein Fashion. So viel zu dieser Frage. Aus zeitlichen Gründen, ich habe eine Stunde 35 Minuten erklärt. So viel zur Sache der Verbreitung des Kultivierungsweges. Man kann den Weg verbreiten, aber keinen Wert auf Ruhm und Honorar legen. Lasst uns nun ein bisschen ausruhen, 5 Minuten Pause. Dann lernen wir die zweite Übung.